Willkommen bei Brettgespräche, der Podcast. Ich bin Phil alias The Hopmeeple und
Fenris alias Bastian.
Und wir haben heute dabei einen ganz großen Gast, Trommelwirbel, der Christoph von Better Board Games.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank für die Einladung. Also groß, ich bin 1,85, ist das groß?
Ja, oh, schon.
Alles klar. Ich bin übrigens größer als Thomas. Die meisten denken aber, das wäre andersrum, wenn sie uns dann das erste Mal treffen. Ach, ich habe das mir anders vorgestellt, nein.
Habe ich aber auch, muss ich sagen,
ja. Ist doch aber auch schön, ne? Anstatt immer kriegt man doch gesagt, wenn man so aus dem Film und Fernsehen die Leute kennt oder sieht, ich habe mir den irgendwie größer vorgestellt. Bei dir passt das dann doch. Sehr schön. Dann, bevor wir quasi in unsere Themen reingehen, würden wir gerne eine kleine Brettrunde machen. Heißt, wir stellen ein paar kurze Fragen und würden dich bitten, da schnell drauf zu antworten, meistens mit Ja oder Nein, je nachdem, wie die Frage gestellt ist, und einfach quasi laufen lassen, um dich ein bisschen einschätzen zu können.
Kann ich meistens nicht so gut schnell antworten.
Also, fangen wir an. Lieblingsspiel.
Boah, gerade Star Wars Unlimited. Aber ansonsten ist Dune Imperium hoch im Kurs.
Hast du nachts schon mal von einem Brettspiel geträumt?
Oh, bestimmt, ja. Also manche Spiele, die man so intensiv beackert, wie in die Twilight Imperium teilweise nach Sessions oder auch gerade Star Wars Unlimited, da gehe ich ins Bett und gucke mir noch so paar Videos an. Und dann merkt man, wie man so im Halbschlaf noch drüber nachdenkt, ja.
Welche Figur in einem Brettspiel wärst du denn gerne?
Ich glaube, in so einem Pan Am ein Pilot oder so. Ich wollte als Kind immer Pilot werden.
Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Mit Mr. Beast Dune Imperium. Der spielt ja selber sehr gerne. Und der hat ja selbst ein Turnier veranstaltet, mit so, wo die Elite der Dune Imperium Spieler dabei war. Zum neuen Uprising, glaube ich, war es. Und da war auch Paul Denn dabei. Und da wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich bin nicht gut genug.
Größtes No-Go am Spieltisch?
Ich habe es mal erlebt, da hat ein Mitspieler meine Karten, nicht gesleeved, so durch den Bart gezogen und so an der Lippe gekratzt. Boah, innerlich zerb ich, gestorben.
Das glaube ich.
Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja.
Süß oder salzige Snacks?
Beides. Auch durcheinander, ist kein Problem.
Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Brettspiel-Superkraft. Boah. Ich kenne alle Regeln schon auswendig und muss sie mir nicht vorher aneignen.
Das hätte ich auch gern. Dein Lieblingsthema? Brettspielthema.
Oh, Sci-Fi. Sci-Fi. Alles irgendwie im Weltraum.
Spielerfarbe?
Lila oder Orange.
Würfel oder Karten?
Karten.
Da ist so ein bisschen der Gambler dabei, ne? Sehr schön. Da möchte ich schon die Brettrunde schließen. Das mit Mr. Beast, das ist eine coole Antwort. Ja, also da quasi in diese Elite reinzugehen, cool. Ja. Ich hatte da immer so ein bisschen auch an das, was der Thomas mal gesagt hatte, gedacht, da möchte er unbedingt mal mit einem Lacerda ein Brettspiel spielen oder eines seiner Brettspiele spielen.
Also ich glaube, es wäre mir nicht wichtig, dass es Mr. Beast ist, aber das fiel mir jetzt als erstes an, diese Persönlichkeit, die jemals Dune Imperium gespielt hat. Ach, da gibt es eine Menge coole Leute. Ich glaube auch, ein Jamie Stegmaier wäre auch ein ganz angenehmer Tischpartner.
Ja, absolut. Cool. Dann lass uns doch gleich mal reinsteigen. Wir wollen so ein bisschen das aufschlüsseln in zwei größere Themencluster. Das einmal so zu deiner Person und zum zweiten eben zum deinem YouTube-Channel und Influencing im Brettspielbereich im Generellen. Da wäre gleich die erste Frage, wie bist du denn zum ersten Mal auf Brettspiele gestoßen und was hat dich dazu gebracht, dann ein Influencer oder so, zu werden, einen YouTube-Channel zu starten? Oder war YouTube schon das erste, womit du begonnen hast, oder hast du irgendwas noch dazwischen gehabt?
Also Brettspiele hat man natürlich schon immer gespielt, in der Jugend sehr viel und, also was heißt Jugend, also eher Kindesalter. Ich bin ja so die erste Generation, die dann auch Videospiele erlebt hat. Also damals noch, keine Ahnung, C64 und dann die ganzen Konsolen, Nintendo und all sowas. Und dann die ersten PCs, weiß noch, erste Siedler gespielt auf so einem 386er und mit den letzten Hacks in den Treiber noch den RAM rausgeholt, damit man überhaupt starten konnte. und dann bin ich halt lange Zeit in der Videospielwelt unterwegs gewesen. naheliegend, ne? Das erste Mal Internet, die LAN-Partys noch mitgenommen mit 1000 Leuten, irgendwo über das ganze Wochenende da unterm Tisch gepennt oder auch nicht gepennt. Und den Schritt wieder zu den Brettspielen habe ich eigentlich entdeckt, weil ein Arbeitskollege von mir, der von einer anderen Firma rüberkam und dort es eine ausgiebige Brettspielkultur gab, meinte, ey, wir müssen unbedingt mal Battlestar Galactica spielen, das beste Brettspiel, und das müssen wir mit dem Team mal machen. Hat ein bisschen länger gedauert. Nebenbei muss man aber sagen, dass ich zum Beispiel Card Games auch in meiner Jugend sehr viel gespielt habe. Also ich war immer im Comicladen, Star Wars, damals noch das erste CCG von Decipher gespielt, dann Star Trek, das Babylon 5, dann auch später dieses Lord of the Rings, als die Filme rauskamen, gab es auch von Decipher, das habe ich mitgenommen. Also die haben mich immer irgendwie begleitet, diese TCGs. Aber Brettspiele an sich eher weniger. Und dann halt, als der Kollege kam, ne, der hat das Thema so ein bisschen rübergebracht. Und dann habe ich mich dann halt informiert über das Brettspiel, hier Battlestar Galactica. Und dann wurden natürlich auch andere Sachen von Fantasy Flight vorgeschlagen. Dann kam dann plötzlich Star Wars X-Wing ständig bei mir auf Amazon als Vorschlag. Dann habe ich mich damit mal so ein bisschen beschäftigt. Dann habe ich da ein Jahr lang erstmal einen Ausflug gemacht. Habe halt quasi Star Wars X-Wing Tabletop gespielt. Und dann kam auch Star Wars Destiny um die Ecke. Das war wieder ein TCG von Fantasy Flight, wo dann auch der Würfel mit dabei war. Also ein Mix aus Würfel und Kartenspiel. Da, dem bin ich auch mal eine kurze Zeit verfallen. Und da, zu diesem Spiel, habe ich das erste Mal einen YouTube-Kanal gestartet. Das wissen die meisten gar nicht. Das heißt, wenn man bei Better Board Games in die Kanalhistorie guckt, sieht man dort, gegründet 2016. Aber das erste Video gibt's erst 2018. Also warum gibt's den Kanal 2 Jahre schon? Weil ich vorher, 2 Jahre vorher schon, diesen Kanal gestartet hatte mit dem Thema Star Wars Destiny. Also da gab's, keine Ahnung, 10, 15 Videos zu diesem Thema. Mein Gesicht war noch nicht dabei, aber ich habe was über die Regeln erklärt, habe ich. Ich hab, ja, so Meta-Talks gemacht und Decks vorgestellt und Meta-Analysen und sowas gemacht zu diesem Card-Game. Das habe ich dann irgendwann begraben und habe dann halt den Kanal gestartet mit dem Thema Brettspiele 2 Jahre später und habe einfach das, was ich da schon hatte, einfach umgebrandet sozusagen. Weil da waren nämlich so knapp schon fast 100 Abonnenten dabei. Und dachte ich mir, gut, die sind ja vom Thema nicht so fremd, die kannst du dann einfach irgendwie noch mitnehmen. Werden sich wahrscheinlich für Brettspiele auch interessieren. Das heißt, Brettspiele kamen durch den Arbeitskollegen wieder. Ich weiß auch noch, die ersten Spiele waren so Battlestar Galactica, Twilight Imperium, Blood Rage, Legend von Andor haben wir entdeckt. Wir haben Roll for the Galaxy gespielt. Wir haben Machiko gespielt. Also Schwierigkeitsgrad rauf und runter bis ganz einfach und ganz schwer war alles dabei. Star Wars Rebellion war eins der ersten Spiele. Klar, Star Wars Fan. Dann irgendwie das zwei-Personen-thematischste Spiel überhaupt. War natürlich auch dabei. Damit ging's so los. Und dann fing man natürlich auch an, auf YouTube sich zu informieren und so ein bisschen da YouTube-Luft zu schnuppern. Und so richtig die Ambition, das zu machen, kam erst ein bisschen später, also Ende 2018. Das Lustige ist, ich hatte auf der Arbeit mehrere Runden und eine Runde, mit der habe ich häufig gespielt, die meinten immer, boah, Christoph, mach doch mal einen YouTube-Kanal. Wenn du nicht dabei bist, ist es so nervig, die Regeln zu lernen. Du kannst sie so gut erklären. Willst du nicht einen Kanal machen und Regelvideos machen, damit wir die nicht lernen müssen, sondern einfach nur die Videos gucken? Ich so, never, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Das komme ich ja gar nicht mehr zum Spiel und bla bla bla. Ne? Also habe ich noch innerlich eigentlich verneint. Ich habe aber so ein bisschen die Videografie kennengelernt gleichzeitig. Wir hatten Hochzeit, wollten eigentlich ein Hochzeitsvideo haben und ich meinte, nee, komm hier, mein Papa, der kriegt hier eine Kamera, der ist eigentlich Fotograf, der kriegt das mit dem Video schon hin. Und irgendwie klappt das aber nicht so gut. Und dann habe ich quasi aus allem Material, was alle Gäste irgendwie so videomäßig gemacht haben, habe ich dann selbst ein Hochzeitsvideo geschnitten. Weil der Krach war groß, ne? Sie hatte die Hoffnung, dass es da irgendwie ein traumhaftes Hochzeitsvideo gibt. Gab es nicht, also musste ich das irgendwie retten. Und da habe ich mich dann total viel mit Videografie beschäftigt. Und das hat mich irgendwie total gepackt, weil das ein Thema ist, was ich auch über die ganzen Jahre hinweg immer mal wieder gemacht habe. Ich weiß auch noch, ich habe schon ein paar Videos geschnitten, noch so auf Pentium 100 oder 133 Zeiten, wo das irgendwie übelst lahm war und die Auflösung 360 mal 240 war. Das war immer etwas, was mich begleitet hat, dieses kreativ-gestalterische. Und dann führte das eine so zum anderen. Und dann hatte ich so Bock auf das Thema Videografie. Und dann brauchst du auch irgendwie ein Thema, wenn du da irgendwas aufnehmen willst. Und dann, ja, habe ich angefangen, irgendwelche schon mal Intros zu machen, also irgendwelche Spielestapel. Wenn man meine ersten YouTube-Videos guckt, dann sieht man so Intros, wo ich mich ausgetobt habe, da hatte ich noch Zeit ohne Ende. Meine Frau hat immer lange gearbeitet und Kinder gab's noch nicht, also hatte ich immer viele Stunden nach der Arbeitszeit, wo ich einfach irgendwas machen konnte. Und da wurden halt einfach aufwendig Intros gemacht, irgendwelche Formate überlegt, auch das erste Regelvideo war auch total aufwendig. Aber da dachte ich so, ach, irgendwie habe ich dann Bock dazu. Ich hatte die Zeit, ich hatte Bock auf Brettspiele und Videografie waren Themen. Da dachte ich, das ist so eigentlich YouTube das Naheliegendste. so ging das im Grunde los. Und dass ich immer noch dabei bin, habe ich eigentlich auch nicht gedacht. Ich bin nämlich einer, wenn mich irgendein Thema packt, dann steige ich da mal total krass tief drin ein. Aber wenn ich das so größtenteils durchdrungen habe, dann wird es dann für mich auch langweilig und suche ich mir ein neues Thema. Aber dieses Thema Brettspiele und YouTube und all sowas, da wundere ich mich selber, dass es nach 5,5 Jahren, glaube ich jetzt, das ist 18, ja, 5,5 Jahre, immer noch Bock dabei hast. Also es gibt mal Phasen, hast du mehr Lust, hast du weniger Lust, aber ja, dass man irgendwie jetzt da steht, ist schon irgendwie interessant. Das hätte ich vor Jahren nicht gedacht und war eigentlich auch nicht der Plan.
Das ist auch was du quasi da aufgebaut hast, ist ja auch wirklich sehr, sehr, sehr faszinierend. Also jetzt auch den Hintergrund zu haben. Also ich muss auch sagen, das ist die romantischste Herleitung zu Brettspielen, die ich je gehört habe.
Die Hochzeit.
Also zum YouTube quasi über die Hochzeit so, oh komm. Ja. Sehr schön, sehr schön. Also echt, echt cool. Aber ich kann das auch nachvollziehen, dieses, wenn ich was anfange, packt es mich auch und gehe dann direkt rein. Und bis ich es quasi durchdrungen habe, aber diese Leidenschaft für Brettspiele, die ist ungebrochen. Das ist echt, das kann ich nachvollziehen.
Ja, ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, weil Brettspiele so ein unerschöpfliches Thema sind. Es kommen halt so viele neue, spannende Sachen immer wieder raus, mit neuen Ansätzen, neue Konzepte wie Legacy Games oder Exit-Spiele. Absolut. Und da gibt es ja so viele Welten zu entdecken. Auch da kannst du dich austoben im Tabletop, in den klassischen Eurogames, in irgendwelchen super thematischen Sachen. Kannst du irgendwelche Cardgames kloppen. Rollenspiele kannst du ja auch noch entdecken und sowas alles, ne? Also da gibt es ja so viele coole Sachen. Und dann kannst du dich mal halt immer in so eine Richtung ein bisschen mehr ausleben, wo du gerade mehr Lust drauf hast. Ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum man da nicht so schnell satt dran wird. Und wenn du dann völlig am Abdrehen bist, dann kannst du auch selbst deine Spiele entwickeln. So, dann hast du die Möglichkeit auch noch.
Es ist ein Wunsch, ja, ja. Den ich auch an mir selbst habe, aber ich bin da noch nicht, da selbst was zu entwickeln. Wie schaut's denn bei dir aus? Also ja, hast du irgendwie Fall. Für dich vor, mal sowas zu entwickeln? Ich meine, das haben wir ja alle gemeinsam, dass wir extrem viele, viele Regeln gelesen haben, sehr oft erklärt haben, sehr viel verschiedene Sachen gespielt haben. Hast du da für dich das auch als Inspiration genommen, irgendwann mal selbst was zu machen, oder ist das noch?
Ehrlich gesagt, am Anfang eine Liebe zum Game Design gab es schon vor den Brettspielen. Wie gesagt, Videospielwelt. Ich bin ja auch Softwareentwickler, also auch dieses Selbstentwickeln von Videospielen wäre für mich kein Thema. Ich habe mich da auch mit schon intensiv beschäftigt gehabt. Ich habe schon Game Engines entwickelt, also einfachere Game Engines. Da bin ich in die Falle gefallen. Entwickle keine Game Engine, entwickle das Spiel. Ja, ich bin aber so ein Fan. Ich bin auch, weil ich ja Softwareentwicklung mache. Ich bin einer, der gerne solche Frameworks und Quark-Technologien entwickelt. Und das habe ich dann halt in dieser Game Design-Welt auch gemacht. Ich habe mir schon Bücher dazu durchgelesen. Ich habe diese ganzen einschlägigen Websites der Videospielwelt zum Thema Game Design schon konsumiert. Auch die Game Developers Conference, die da immer zu Gamescom parallel stattfindet, diese ganzen Session Talks, habe ich mir angeguckt. Ich finde das Thema so spannend, weil es genau bei mir viele Nerven trifft, ne? Dieses Entwickeln von coolen, unterhaltsamen, spaßigen Systemen und das Ausleben so einer eigenen Fantasie. Das finde ich so überaus raus reizvoll an diesen Sachen. Und ehrlich gesagt war ich auch vor dem YouTube-Kanal überlegen, ob das jetzt der Zeitpunkt wäre. Aber da schlugen so zwei Herzen, ne? Also jetzt ein Spiel entwickeln oder YouTube-Kanal. Und das, na gut, kannst du auch irgendwie verbinden. Das Problem ist aber, Warnung, wer einen YouTube-Kanal startet oder ein ähnliches Projekt, der hat keine Zeit mehr für Spiele zu entwickeln. Das ist völlig ausgeschlossen. Das funktioniert einfach nicht. Liegt auch ein bisschen daran, wenn du halt so einen YouTube-Kanal hast oder sei es auch Instagram oder Podcast, irgendwas in die Richtung, da hast du halt kürzere Feedback-Zyklen. Also du machst ein Video, stellst das online, das hast du dann, was ich innerhalb von ein paar Tagen gemacht. Und dann kommt, yeah, viel positiv Feedback, YouTube macht da irgendwie die grünen Daumen hoch und Pfeile und alles cool. Und dann bist du motiviert, okay, dann machen wir das nächste Video. Also du hast viel häufiger schönere, kleinere Erfolge. Wenn du ein Brettspiel entwickelst, dann grübelst du erstmal übelst lange für dich hin, testest das im Kämmerlein, dann entwickelt das ein Verlag noch irgendwann. Und wenn du Glück hast, kommt es irgendwann raus, nach 2-3 Jahren. Und dann stehst du da, okay, hoffentlich kommt es gut an und dann machst du das nächste Spiel. Also da irgendwie immer einen Push zu bekommen, sich zu motivieren, dran zu bleiben, ist, finde ich, da so viel extrem schwieriger, als wenn du halt irgendwie jetzt so ein Content-Creator bist und sagst, ich hau dauernd irgendwelche Inhalte raus und Leute freuen sich drüber.
Genau, vor allem bei, also wir haben ja Ich nehme an, du hast ja auch schon sehr viele Spiele getestet, bevor sie überhaupt rausgekommen sind und dass du hier und da auch Feedback mal gegeben hast. Das Feedback, glaube ich, was man als Entwickler von solchen Spielen bekommt, also da musst du auch der Mensch sein, dass du das nicht persönlich nimmst, wenn irgendjemand sagt so, ja, das finde ich nicht so toll oder wie auch immer, wenn es dein Herzprojekt ist, das kann ja auch teilweise hinderlich sein, ja.
Ja, kann einem nahe gehen, ja. Aber das ist ja, wenn man Content Creator ist, das ja was Ähnliches. Ne? Also da stellst du deine Meinung und deine Person ja auch völlig in die Öffentlichkeit. Und jeder kann sich dazu äußern und macht das ja häufig auch ja, mal nicht wertschätzend. Da muss ja, man irgendwie auch mit klarkommen.
Das ist richtig.
Ja, das hört man immer wieder, ja. Wie ist denn das? Jetzt bist du ja einer der großen Influencer. Hörst du dir denn auch oder schaust du dir auch andere Influencer, andere Kanäle an? Ich weiß, dass du natürlich auch sehr eng, du bist ja auch eine sehr nahbare Person, also wenn man dich dann auch entsprechend sieht auf Conventions etc., kann man immer Hallo sagen, so was zumindest mal immer meine Erfahrung an der Stelle. Aber ist es auch wirklich so, dass du dir die Zeit nimmst oder die Zeit hast, auch noch andere Sachen dir anzuschauen, andere Kanäle? Oder ist das etwas, was du gerne öfter tun möchtest?
Also, bin ich erstmal Influencer. Das ist ja für viele so ein rotes Tuch, wenn man so genannt wird. Ich finde das jetzt gar nicht schlimm, weil der Begriff ist verbrannt. Ich glaube, wir brauchen da einen neuen, aber im Endeffekt ist man doch schon einer, der Leute beeinflusst, obwohl man es nicht tut mit dem Hintergrund, dass man unbedingt Leute beeinflussen möchte. Mhm. Also man möchte natürlich gute Empfehlungen abgeben und Leute in dem Sinne positiv beeinflussen, dass sie Bock auf Brettspiele bekommen und auf die guten Brettspiele. In dem Sinne schon. Deswegen finde ich das jetzt nicht schlimm, um das erstmal einmal zu klären für alle da draußen. Aber lass uns gerne überlegen, was ein besserer Begriff wird. Also Medienschaffender als Alternative zum Content Creator finde ich auch nicht schlecht. Aber ja, wir beeinflussen Leute. Obwohl das nicht der Main Purpose ist, warum wir das, glaube ich, hier tun. Dann guckt man viele andere Sachen. Also ich glaube, ich kriege viel mit, das auf jeden Fall. Ich habe deutlich mehr geguckt, als ich selber keinen Kanal hatte oder noch zu den Anfängen. Ich gucke aber bei allen rein. Also ich habe alle Kanäle abonniert, um einfach auch einen Überblick zu haben. Es ist fürs Spiel des Monats interessant. Also ich kriege ständig irgendwelche neuen Kanäle dann auch automatisch vorgeschlagen. Ich glaube, YouTube hat erkannt, dass ich da Bock drauf habe. Deswegen kriege ich die dann auch vorgeschlagen. Die abonniere ich dann auch. Und dann guckt man auch rein, was die so machen. Was haben die für Ansätze, für Ideen? Wie sind die so? Das finde ich immer spannend. Und ich gucke immer mal wieder irgendwo rein. Mich interessieren da manchmal auch die Kurzfazit- oder Gespieltfolgen von anderen Leuten. Ich gucke mir auch gerne beim Hunter noch seine Rezension an, aber nur den Meinungsteil, was der dann jetzt zu bestimmten Spielen nämlich auch interessieren, da herausstellt an Aspekten. Ja, also so ein paar gucke ich mal mehr, ein paar eher gar nicht oder weniger. Aber ich habe schon alle auf dem Schirm und gucke, was die denn so machen. Und wenn da mal was Spannendes bei ist, dann gucke ich mal rein, okay, was haben die sich denn da überlegt inhaltlich und wie ist das aufbereitet? Ich finde das, wie die Sachen machen, finde ich spannend. Mich interessiert jetzt nicht von jedem Einzelnen jede Meinung zu jedem Spiel. Das ist einfach too much. Also ich gucke da deutlich weniger, als das noch früher war. Was ich aber mittlerweile mehr mache, ist bei Podcasts reinzuhören. Wobei mich da ehrlich gesagt mehr so diese Szene-Talks interessieren. Also sei es zum Beispiel bei der Brettspielbox, wie nennen die das? Der Monatsblick oder der Branchenblick, genau, die Branchen-News des Monats irgendwie. Ja, da fassen ja zusammen, was in der Branchen-News so passiert, also was in der Branche so passiert ist. Wer hat wen aufgekauft, wo ist was los, Personen und so weiter. Das finde ich eigentlich ganz nett, um mitzubekommen, was dann so allgemein da bei unserem Business so abgeht.
Makroblick, genau.
Genau. Und wenn halt Leute irgendwo als Gast sind oder über sich reden. Also ich fand das sehr cool eigentlich bei den Brettspiel-News vom Johannes, der da immer die Leute eingeladen und interviewt hat. So, jetzt ist er ja selber bei Boardgame Circus jetzt eingestellt. Das heißt, er macht das nicht mehr. Das finde ich schade. So ein Format finde ich eigentlich immer am spannendsten, irgendwas über die Leute zu erfahren, die auch in diesem Kosmos unterwegs sind. Ab und zu auch mal so ein paar Brettspielkritiken. Also wenn gerade so die Brettagogen meine Rezi-Folge machen in der Topliste. Ich finde das immer interessant, wie bei denen Spiele ankommen, um dann zu gucken, was wird Spiel des Jahres oder vielleicht Kennerspiel des Jahres. Weil wir orakeln da morgen auch wieder. Und wenn man so ein bisschen Insights hat, dann kann man gute Tipps abgeben. Ich habe mir irgendwie, das war unbeabsichtigt, der Harald Schrapper sagt immer, ja, Christoph, du hast eine gute Trefferquote, ne, bei den Vorhersagen. Und jetzt fühlt man sich innerlich so getriggert und motiviert, sich da gut vorzubereiten und möglichst gute Tipps abzugeben, weil da irgendwie gefühlt eine Erwartungshaltung da ist, dass der Christoph gute Tipps abgibt, was es wohl werden wird. Ja, ich habe ehrlich gesagt, glaube ich, dieses Jahr so wenig Neuheiten gespielt wie sonst nicht. Weil ich auch, wie du eben meintest, bevor es hier losging, ich habe gerade auch wieder Bock, viele alte Spiele zu spielen. Und dann finde ich die Neuheiten gar nicht so spannend. Vielleicht liegt es auch dieses Jahr an den Neuheiten, dass ich die nicht so spannend finde. Aber das ist, glaube ich, gerade so eine Phase, wo ich einfach wieder mehr Lust habe, einfach das zu spielen, was ich weiß, vielleicht gut ist oder gut sein könnte, was jetzt aber gerade keine Neuheit ist.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Für unsere Zuhörer, wir hatten kurz davor noch mal gesprochen, dass wir auch gerne mal jetzt in die letzten 10 Jahre so ein bisschen reinschauen und schauen, welche Spiele uns denn da vielleicht in Anführungszeichen durch die Lappen gegangen ist, sind.
Deine Kleinanzeigenperlen.
Genau, richtig. Auch eine kleine Rubrik quasi, die wir planen aufzubauen oder zu verstärken in unserem Podcast.
Ja, sowas, genau, das ist ja bei uns auch vergessene Highlights, ne? Also Spiele, die irgendwie eigentlich doch mal cool waren, aber irgendwie kein Schwein mehr drüber redet, was eigentlich schade ist. Haben wir auch gemerkt, dass es eigentlich sehr beliebt ist. Also es geht den Leuten nicht immer nur um den neuen Scheiß.
Ja. Na, absolut. Genau. Dann, was ist denn, also hast du vielleicht, jetzt bist du ja auch schon sehr lange dabei, jetzt mit den über 5 Jahren, was war dein skurrilster Moment? Gibt es da etwas? Also wo du sagst, okay, skurrilster Moment, entweder der lustigste oder vielleicht auch so die seltsamste Anfrage wegen Content, whatever. Also hast du da was du aus dem Nähkästchen plaudern könntest?
Verdammt, das hätte ich vorbereiten müssen, ja. Also ich weiß, dass es solche Momente gab. Ich bin immer schlecht, in die zu behalten. Also was ich mal einen richtig coolen Moment fand, ist, wir machen ja für unsere Supporter auf Patreon und Steady, machen wir ungefähr ein bis zwei Monate so einen Online-Stammtisch, wo wir uns einfach alle über Zoom treffen. Da kommen immer so 30, 40 Leute. Und einmal war eine Dame dabei. Und wir machen das immer so, dass die das erste Mal sind, neu sind, vorweg dann einfach kurz Vorstellungsrunde. Ne? Hey, ich bin der von da und da, das spiele ich gerade gerne, bla bla bla. Und dann fing einer auf Englisch los zu reden und meinte, ja, sie ist aus Kanada und sie guckt uns gerne, weil sie war mal hier irgendwo eine Zeit lang in Deutschland und um besser Deutsch zu lernen, sie guckt uns gerne, um Deutsch zu lernen, schaut sie auch unsere Brettspielvideos und fand das so cool, ist jetzt Supporterin und die ist halt ab und zu einfach mal bei unserem Zoom-Calls dabei. Also unser weit entferntester Fan ist da aus, nein, Alaska, nicht Kanada, Alaska ist die. Das fand ich schon sehr cool. Ja, skurrile Momente, sweet. Also die ist auch total herzallerliebst, ist total, sie ist Lauren heißt sie, genau. Vielleicht hört sie den ja auch, also liebe Grüße, vielen Dank. Dann, was immer sehr herzallerliebst ist halt, wenn man auf Messen irgendwelche Familien trifft, wo jüngere Kinder dabei sind, so viel, so 7, 8, 9, wo du merkst, die fangen an zu spielen, auch richtige, gute Kennerspiele oder mehr, die uns dann auch gerne gucken, auch mit Familie zusammen und dann so völlig perplex sind, wenn sie plötzlich vor einem stehen, ne? Also man selber nimmt sich ja gar nicht so wahr, dass man jetzt irgendjemand Spezielles ist, aber für die ist das sowas total Krasses. Und dann war jetzt auf der Spiel doch letztes Wochenende, da steht ein Mädchen vor mir, guckt mich einfach nur mit großen Augen an und weiß nicht, was sie machen soll. Und die siehst die Familie so 3 Schritte weiter, so sich voll am Beömmeln. Und sie wusste halt nicht, was sie sagen sollte. Ne? Und dann fängt man halt ein Gespräch an. Aber sie guckte einfach nur, sie war völlig überfordert, die Arme. Ja, also ich denke mal, beim nächsten Mal läuft es besser, weil dann kennen wir uns ja schon. Ja, das sind immer besonders liebe Momente, mit irgendwelchen jüngeren Fans dann Fotos zu machen.
Das könnte meinem Sohn auch passieren.
Ja, da ist meine Große auch, wäre auch sicherlich anfällig dafür. Ja. Genau, mit Spiel des Monats, was ja auch euer größtes Medium oder eines der großen Medien sind, das wird bei uns auch regelmäßig geschaut.
Ja, das ist auch das, was ich am liebsten gucke mit. Ja.
Genau.
Ich gucke weniger mittlerweile YouTube, muss ich sagen, aber das gucke ich mir immer noch an.
Das ist schön. Man merkt von den Aufrufzahlen, es ist auch ein gutes, also ein beliebtes, aber jetzt nicht das Top, der Top-Runner, ne? Also unsere Kurzfazit oder Top-Listen sind natürlich noch ein bisschen beliebter. Aber das hat eine total krasse Fangemeinde einfach. Also das, ich finde das auch vom Format so cool, weil es eines der ersten war und immer noch läuft. Es musste nie eine Folge ausfallen, das hätte ich nie gedacht. Es gab Monate, da war es eng, wo ich dachte, boah, das wird nichts. Und auf den letzten Drücker kamen dann doch irgendwie noch so ein paar zusammen, wo ich sage, okay, da kannst du eine Folge draus machen. Mittlerweile ist das irgendwie nicht mehr. Also du hast immer mindestens die 10, 12, 14 Folgen. Wir hatten nochmal, glaube ich, krasse Folgen mit 25, 26 Beiträgen oder so. Und ich finde es einfach genial, dass es schon so lange läuft, über all die Jahre. Das war ja quasi ab Anfang 2019, Januar 2019 ist es, glaube ich, gestartet. Durchgehend, jeden Monat. Und das Spannende ist, dass ja auch die Leute, die teilnehmen, immer so durchrotieren. Also jede Phase dieses Formats hatte immer eine Epoche mit verschiedenen Leuten, die halt regelmäßig dabei waren. Und da war fast jeder schon mal dabei. Und das Spannende ist halt, man lernt halt unglaublich gut auch neue Leute kennen. Also die freuen sich dann besonders, wenn sie da mitmachen dürfen. Die sind manchmal am Anfang sehr schüchtern. Und dann, ja, darf ich denn schon? Ich habe ja nur so einen kleinen Kanal. Also theoretisch musst du ja noch nicht mal irgendeinen Kanal haben, ne? Du darfst auch so mitmachen. Vereinzelt trauen sich das ja auch bei uns Leute aus der Community. Und die ganz wenigen, die sich auch mal so getraut haben, die hatten auch mal ein paar coole Beiträge. Ich glaube, in der ganzen Geschichte musste ich nur zwei Beiträge ablehnen, weil ich gedacht habe, nee, das ist von der Qualität so schlecht, das kann man leider nicht zumuten. Das war dann einfach irgendwie mit der Webcam vom Acer Notebook von vor 10 Jahren, ja, mit dem internen Mikro, wo also man nichts verstanden hat, das Bild war grottig und das war dann auch irgendwie nicht inhaltlich irgendwas, wo ich sage, ja, das hilft jetzt jemandem, ne? Also das ist, glaube ich, nur zweimal passiert. Ansonsten ist da eigentlich jeder mal eingeladen. Die Leute fragen immer, ob noch ein Platz da ist. Ja, also Platz gibt's immer.
Ich habe das auch schon mal überlegt, aber irgendwie traue ich mich da noch nicht so vor die Kamera.
Es klappt, jetzt wo du weißt, dass dein Acer Notebook nicht funktioniert.
Ja, genau, jetzt finde ich raus.
Nee, ist aber absolut ein starkes Medium an der Stelle. Und ich finde es auch immer wieder faszinierend, oder nicht faszinierend, sondern ich finde es ganz toll, dass da eben die Beiträge, ich finde die unheimlich wertvoll, weil es da halt auch nicht immer den neuesten Shit gibt, sondern auch da mal ein bisschen älteres Spiel dabei ist oder eins, was vielleicht nicht so bekannt ist, was aber trotzdem irgendwie ein Herz bekommen hat, weil was man halt auch sagen muss, bei vielen sind halt immer nur die großen Kracher da und dann ist es entweder, also es gibt ja, wenn man da so einen Pegel reinsetzt, entweder ist es totaler heißer Scheiß oder irgendwie gar nichts, ja, und da geht irgendwie so die Masse dann unter und hier hat man dann nochmal die Möglichkeit, wirklich die Leute auch zu sehen oder kriegen die Leute eine Bühne, ein Spiel vorzustellen, wo deren Herzblut drin ist und das finde ich echt, echt toll.
Finde ich auch also richtig cool. Und ich finde es auch toll, wenn da Spiele vorgestellt werden, die jetzt nicht in der allgemeinen Meinung so die populärsten sind. Und das feiere ich dann ab, dass die Leute sich trotzdem hin sagen, ist mir doch scheißegal, was die anderen alle sagen. Ich mag das Spiel, das hat mir voll Spaß gemacht. Das ist mein Highlight des Monats. Also stehe ich für gerade und es ist egal, was die anderen sagen. Das gefällt mir dann besonders gut.
Absolut. Was auch noch eine Frage ist, also vielleicht auch ein bisschen eine persönlichere Frage, die uns wahrscheinlich aber alle angehen, die einen wie auch immer gearteten Channel haben auf YouTube, auf Instagram oder auch als Podcast, die das ein bisschen, ja, sagen wir mal, stärker betreiben. Es ist alles sehr extrem zeitintensiv, Auch das Brettspiele spielen ist auch sehr zeitintensiv. Also das ist ja alles etwas, das layert sich quasi so übereinander. Wie schaffst du das irgendwie, deine Balance zu halten zwischen Privatleben, Arbeit und eben auch das Medienschaffender sein?
Tja, also die Frage kriegen wir sehr häufig gestellt. So richtig weiß ich nicht. Also wie kriegt man es hin? Es beschäftigt einen halt irgendwie ständig, ne? Also wenn du abends ins Bett gehst, okay, dann schreibe ich noch 2, 3 Nachrichten mit Thomas hin und her oder Sprachnachrichten, hör die ab, tauschen uns aus, was sind die nächsten Ideen und so weiter. Es ist eine sehr gute Frage. Also man wird ja auch vielleicht gemerkt haben, das ist ja etwas, was dann gerne mal irgendwie in den letzten Jahren so als Kritik um die Ecke kam. Ja, die machen ja immer nur irgendwelche Listen und irgendwelche Kurzfazits und irgendwie diese aufwendigen, spannenden Inhalte, Formate, wie vielleicht am Anfang oder aufwendige Regelvideos, die kommen ja gar nicht mehr so richtig, ja. Das ist, man muss halt ja irgendwie effizient sein, ne? Also die Zeit ist weniger geworden. Ich habe jetzt 2 kleine Kinder, seit 2 Jahren ist die Tochter dazugekommen. Also 2 Kinder, 1+1 ist nicht 2 Aufwand, sondern locker 3 oder 4. Also es ist deutlich anstrengender geworden. Viel schwieriger von der Zeit. Thomas hat seinen Fachanwalt gemacht, nebenbei noch. Also der hat hart gearbeitet die ganze Zeit. Also war definitiv weniger Zeit da als vorher. Dementsprechend musst du dein Programm daraufhin anpassen, dass du trotzdem interessante Inhalte machst für möglichst viele Leute, spannende Sachen. Ja, und da irgendwie effizient bist, ne? So, ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Zum einen, wir batchen halt, also wenn wir aufnehmen, was so 2-3 Mal im Monat ist, dann nehmen wir direkt 2-3 Videos auf, die sind einfach vorbereitet, dann geht das flott. Dann gönnen wir uns seit etwas über einem Jahr einen Cutter, der uns die Standardformate schneidet. Also alles, was typischer Split und wir labern über Brettspiele ist, wo einfach nur Einblendungen sind, das übernimmt jetzt der Cutter. Das ist das Erste, was ich gemacht habe, als das zweite Kind da war, dachte ich, okay, jetzt kippe ich um, wir brauchen jemanden, der uns da hilft. Den bezahlen wir dafür. Und das war auf jeden Fall ein Gamechanger. Da hat es auf einmal abends so viel mehr Zeit und Freiraum, das hat mir wirklich also diesen Strick um den Hals ein bisschen weggenommen. Da habe ich mich völlig fertig gefühlt, was natürlich auf keinen Fall passieren darf, weil sonst verlierst du die Lust an der Sache, wenn du Sachen machst, die dir überhaupt keinen Spaß machen. Schneiden hat mir schon immer früher Spaß gemacht. Aber wenn du merkst, okay, ich könnte jetzt aber in der gleichen Zeit coole Sachen machen, ich muss jetzt aber die Videos machen, boah, das hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Das war dann schade, weil nämlich früher war genug Zeit da, dann war das dann zusätzlich okay, aber ich kann jetzt nicht mehr spielen, weil ich muss noch Videos fertig machen, das tut dann weh. Und das ist dann nicht der Grund, warum man das eigentlich macht. Weil das Spielen und das echte Leben soll ja nicht zu kurz kommen. So, das war auf jeden Fall die Rettung an der Stelle. So langsam merkt man ja auch wieder, der Thomas hat jetzt eine Serie gemacht, ne, für Einsteiger, was sind alles so coole Sachen, die man wissen muss, wenn man loslegt. Der hat ja jetzt Zeit gehabt, also der hat seinen Fachanwalt gemacht, der hatte Urlaub sich genommen über längere Monate und konnte lernen und hat dann halt genug Zeit gehabt, diese Videos zu machen. Jetzt ist er endlich durch, also hat gerade bewirbt sich, hat gerade auch Zeit. Also werden da jetzt wieder spannende Sachen kommen, die halt nicht diese Standardformate sind, die halt sehr effizient sind. Wir passen uns dem an, damit es irgendwie passt einfach. Es gibt da nicht den entscheidenden Hack irgendwie, ne? Also alles das, was nicht sein muss, lässt man. Und das, was man macht, versucht man irgendwie zu optimieren, dass es halt irgendwie zeiteffizient funktioniert. Ja, so deswegen hat sich jetzt vielleicht auch vom Kanal her von irgendwelchen Formaten oder Designs oder keine Ahnung was nicht groß weiterentwickelt. Auch das Supporterprogramm, wie wir es fahren, das könnte man vielleicht auch mal überarbeiten oder man könnte endlich mal Merch machen, T-Shirts machen. So, das sind alles so Projekte, die halt immer extra Aufwand sind, die dann einfach liegen bleiben über längere Zeit, bis man wieder ein bisschen Luft hat. Gibt genau, habe ich genug Baustellen, an die man gerne arbeiten möchte, um wieder irgendwie so ein bisschen sich weiterzuentwickeln oder was Neues, Spannendes zu machen, was anderes zu machen. Ja, das ist einfach jetzt der Situation geschuldet gewesen in den letzten 1-2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Ja, aber das wird sich auch ändern. Also wenn die Kinder jetzt demnächst beide in den Kindergarten gehen, dann sieht der Tag schon mal ganz anders aus. Ja, und Thomas plant zumindest auch, hat er gesagt, in Zukunft nur noch eine 4-Tage-Woche zu machen und dann einen Tag frei zu haben, wo er auch den für unser Hobby hier oder unser Projekt hier nutzen kann. Und das ist perspektivisch auch etwas, was ich jetzt auch eigentlich erstrebenswert finde. Also Arbeit, den Hauptjob ein bisschen reduzieren und dann einfach was für den Kanal zu machen. Ja, das ist schon cool.
Was aber auf jeden Fall auch ein Commitment ist an der Stelle. Ich meine, 4 Tage Arbeit, das kommt ja auch mit ein bisschen Einschnitt hier und da mit. Ja. Und dass man dann halt auch sich quasi aber committet, diesen einen Tag zu machen. Wobei ich kann es absolut nachvollziehen, das ist die Zeit, die dann abends nicht mehr fehlt und die man dann für Family etc. hat. Also de facto hat man eigentlich dann eine 5-Tage-Woche und macht dann eben was für sein Brettspiel-Hobby beziehungsweise
Catch-Channel. Genau, aber das Brettspielen und Videos machen, was man sonst halt in der Hobbyzeit gemacht hätte, fällt dann halt mehr auf so einen Tag, wo man sonst gearbeitet
hat. Genau, richtig.
Und man muss ja auch ehrlich sagen, also mittlerweile mit dieser Reichweite, da kommt ja auch ein bisschen Geld rein. Also das ist ja auch kompensiert an der Stelle. Man macht jetzt da nicht finanziell einen großen Verlust mit, wenn man jetzt weniger arbeitet im Hauptjob. Das funktioniert auch so. Wir haben ja großartigerweise einen großen Stamm an Supportern, für die wir sehr dankbar sind, wo wir auch nicht gedacht hätten, was für eine coole Community daraus geworden ist. muss man nur sagen, also die Brettspielwochenenden, unsere Stammtische, dann gibt es halt eine WhatsApp-Community, wo die den ganzen Tag so viele Nachrichten durchgehen, dass ich teilweise manche Gruppen gar nicht mehr lesen kann. Und die YouTube-Einnahmen ist halt auch gut bei den Aufrufzahlen, die man hat. Und dann machen wir so ein bisschen Kooperation, ne? Also da sind wir jetzt auch nicht irgendwie so die Influencer-Boys, die da jegliche Reichweite so krass vermarkten wollen und irgendwelche Eistees in die Kamera halten. Das haben wir gar keinen Bock drauf. Also das ist vielleicht Thema skurril. Also wir haben schon echt skurrile Anfragen bekommen mit, was man in die Kamera bitte halten soll. Das passiert automatisch. Ab einer gewissen Reichweite kriegst du da automatisch Spam mit China, ganz schlimm. Aber auch andere komische Sachen, was die bewerben wollen. Und ja, da machen wir halt das, worauf wir so ein bisschen Lust haben, ne? Ja, das funktioniert sehr gut. Ja, sind wir auch sehr dankbar für. Und ansonsten versuchen wir da irgendwie den Grat zu halten von, das macht Bock, Brettspiel machen Bock und das persönliche Leben kommt dann auch nicht zu kurz, hoffentlich.
Sind denn bei euch alle Brettspieler? Also die deine Frau beziehungsweise die Kids sind ja noch ganz noch relativ klein, ja. Aber führst du sie schon ran
ja. an das Hobby? Also so die ersten typischen Kinderspiele, die Hasenburg da, wie heißt es?
Lotti Karotti. Obstgarten noch.
Obstgarten, genau, war auch ja, das erste Spiel.
So. Das Highlight. Das,
genau, ich weiß nicht, wie oft ich diesen Raben zusammengesetzt habe. Dann die...
Das geht uns doch allen so.
Ja. Aber das ist das einzige Spiel, was bei uns nie ausgezogen ist. Es ist nostalgisch bei meiner Frau, muss es im Regal bleiben. Also, weil die Kinder es damals als erstes gespielt haben. Ja. Das ist immer noch hier.
Also das passiert ab und zu. Demnächst wollte ich mal gucken. Jetzt ist er 4,5. Da geht wahrscheinlich schon ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Und mit meiner Frau etwas zu spielen, ist deutlich weniger geworden mit 2 Kiddies. Das war früher häufiger mal, dass man das in der Woche hinbekommen hat. Jetzt ist es halt meistens so, einer kümmert sich darum, dass die Kinder ins Bett kommen. Und wenn meine Frau sich darum kümmert, dann gehe ich so 2 Stunden später hoch und wechsle sie wieder, weil sie einfach mit eingepennt ist. Und ja, dann ist sie auch so fertig, dass sie sagt, boah, ne, ich gucke jetzt noch eine Folge von meiner Serie und dann gehe ich pennen. Das ist schwieriger geworden, aber ich denke mal, das ist auch die stressigste Phase. Die Kleine ist 2, der Große ist 4, das ist so die anstrengendste Phase. Ich glaube, wenn die jetzt beide Kindergarten oder in einer Grundschule sind, dann ist das schon ein bisschen anders. Also ich merke, wie der 4,5-Jährige jetzt auch mal einfach so mit dem Nachbarkind draußen spielt oder bei den Nachbarn ist oder so. Ne? Dann beschäftigen die sich alleine mit ihren Spielpartnern. Dann hat man ein bisschen Luft und kriegt im Haushalt was gemacht. Bei einer 2-Jährigen muss ein bisschen mehr dabei sein. Das geht noch nicht so gut. Deswegen ist Licht am Ende des Tunnels.
Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt, der Thomas und du? Also, weil du hattest ja alleine gestartet, bist ja alleine gestartet und irgendwann kam ja der Thomas dazu und hat dann, glaube ich, da auch nochmal diesen Push, zumindest mal als Zuschauer auch gemerkt. Da waren dann plötzlich 2 da, die dann auch Content da machen konnten. Wie kamst du dazu?
Ja, also was man auf jeden Fall merkt, ist, also der wahrgenommene Push, ja, also wenn 2 Leute plötzlich Inhalte machen, hast du ja tendenziell doppelt so viele Inhalte. Also Thomas hat ja auch viel mal solo gemacht. Die Formate sind spannender. Und du bist motivierter, auch Formate, also Sachen aufzunehmen. Wenn du alleine da sitzt und sagst, ja, heute könntest du was aufnehmen. Ach ja, nee, jetzt muss er das. Gut, dann ich mach's morgen. Ne? Also man schiebt eher mal, dass man ein Video macht. Wenn du zum zweiten Termin hast, dann tust du es auch. Also man hat schon gemerkt, die mehr Videos und 2 Leute ist einfach spannender für einen Kanal. Und das hat auf jeden Fall geholfen. So, wie ist es dazu gekommen? Thomas hatte ja lange Zeit einen Instagram-Kanal, der auch recht groß war, Play That Funky Board Game. Und das hatte ich auch wahrgenommen, weil Instagram war ich immer so ein bisschen aktiv, ist so nicht meine Plattform, aber klar, um da irgendwie so mitzubekommen und mit Leuten zu schreiben, war das ja schon ganz hilfreich. Und um Leute für Spiel des Monats zu rekrutieren, habe ich natürlich dann auch eine Instagram-Welt gefischt und den Thomas natürlich auch angeschrieben. Und Thomas war da natürlich direkt Feuer und Flamme, weil das auch einer ist, der, ich glaube, zu seiner, ich weiß nicht, der hatte irgendwie einen wissenschaftlichen Posten und hat da auch Wissenschaftsvideos gedreht. Also das war ihm nicht fremd, vor der Kamera zu sprechen. Hat da immer coole Sachen abgeliefert und hatte Spaß dran. Dann haben wir uns mal live getroffen auf der BerlinCon, auf der Spiel in Essen. Und irgendwann hatte ich ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, auch mal wie Partner, Gast bei mehr Videos dabei zu sein. Ich glaube, das erste Video war dann auch das Orakeln mit Flo zum Spiel des Jahres irgendwann, 2000 oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und er hatte Bock drauf. Es hat zusammen gepasst. Wir ticken da ähnlich, obwohl wir verschieden sind. Aber unser inhaltlicher Anspruch und ja, das, glaube ich, klappt ganz gut. Und dann hat er einzelne Videos gemacht, hat immer mal zusammen mit mir was gemacht. Das hat gut funktioniert. Dann habe ich ihn immer gefragt, ob er nicht irgendwie da fulltime mit Partner sein will. Richtig auf Logo, auf Header und einfach, wir teilen uns das so vom Doing. Er sagte mir, er hätte erstmal überlegt, aber ich glaube, er war direkt jo dabei.
Genau, muss beim Anwandeln ja immer so sagen, so ja. So eigentlich will ich ja nicht, aber jetzt hast du mich überredet. Nee, cool. Welche Rolle spielen soziale Medien und Online-Plattformen in der Brettspiel-Community für dich? Also jetzt sind wir genau in dieser Welt drin mit Podcasts etc., aber pusht das Thema Brettspiele, pusht das Thema Brettspiele in die Gesellschaft mehr rein? Bist du quasi, oder ist das so eine Pfeilspitze, die dann einfach mehr Markt produziert? Oder wie siehst du das? Oder ist das eher so ein Ding, wo man sagt, okay, wir sind eine Bubble, und das merkt man ja auch ganz stark, wenn wir jetzt auf Treffen etc. gehen, beziehungsweise auf die Spiele oder wo auch immer gerade ein Großevent ist, dann trifft man sich und da merkt man relativ schnell, da kommen so die entfernte Verwandtschaft und Freunde wieder zusammen und das fühlt sich alles nach so einem so ein Schultreffen wieder an. Aber hast du das Gefühl, dass was wir hier alle machen, also du auf YouTube, wir hier im Podcast und auf Instagram, dass das auch noch etwas mehr in die Gesellschaft drückt?
Ich glaube auf jeden Fall. Also so nehme ich es wahr für unseren Kanal. Es gibt, das merkst du immer an Kommentaren unter den Videos. Extrem waren natürlich die Videos, die dann auch für ein breites Publikum bestimmt waren. So die besten Brettspiele aller Zeiten war eins dieser stärksten Treiber. Hatte ein extrem, ich nenne es mal appealing, also ansprechende Thumbnail, weil halt optimalerweise bei dieser Umfrage, also wir haben halt unsere Zuschauer oder unsere Supporter gefragt, was sind für euch die besten Brettspiele aller Zeiten? Und coolerweise wurden da Spiele genannt wie Everdell, wie Bogen von Burgund, wie Anak. Und das sind ja alles Cover, die sehen extrem sexy aus. Also wenn du die auf ein Thumbnail setzt und schreibst da drauf besten Brettspiele, dann denken sich Leute, okay, Brettspiele cool. Mit solchen Covern? What the fuck? Was sind das für geile Brettspiele? Also da bist du total neugierig. Und das war einfach Faust aufs Auge. Ne? Das hat so gut gematcht von den inhaltlichen Spielen, die Spiele genannt wurden, mit dem Cover, mit dem Thema. Und das haben wir dann optimalerweise, das war einfach Zufall, im September gelauncht. Und das ist so, über den Winter hinweg ist immer die Primetime für Brettspiele. Da informieren sich die meisten Leute, sind dem Thema am geneigtesten, weil es wird halt Winter, es kommt Weihnachten, da sucht man immer nach Geschenkideen. Und da haben wir einfach gemerkt, das ist so die Hauptsaison einfach auch für Videos für Brettspiele, weil das die Leute da meist interessiert. Und das war für uns das Killer-Video schlechthin in diesem Jahr, wo wir dann extrem gewachsen sind, weil dieses Video innerhalb von einem Monat 100.000 Aufrufe gemacht hat. Das hat mittlerweile mehrere tausend neue Abonnenten gebracht. Und hat dort extrem viele neue Leute angesprochen. Du merkst es an den Kommentaren, die haben drunter geschrieben, ey, ich habe jetzt voll Bock, ein Brettspiel zu kaufen. Wo fange ich denn an? Ne? Ich habe damit nichts zu tun, aber ich will jetzt eins kaufen. Welches kaufe ich? Also man merkt es so extrem bei vielen Videos, wie man damit neue Leute erreicht. Und das, glaube ich, schaffen wenige andere Medien. Das ist halt da gut, wo du eine Plattform hast, die stark so Vorschlagealgorithmen haben. Ne? Also du bist auf YouTube ja extrem. Wenn du da irgendwie auf der Startseite bist und alles, was so dir gefallen könnte, kriegst du ja vorgeschlagen und dann wird ja von dir ein Profil erstellt. Wenn du zum Beispiel auch Lego-affin bist, ist es auch sehr naheliegend, dass du vielleicht Brettspielvideos vorgeschlagen bekommst, weil du so ein neues Hobby hast. Also wenn ich gucke bei uns in den YouTube-Statistiken, kannst du sehen, welche anderen Kanäle deine Leute auch gucken. Dann ist dann auch Videospiel-Content bei, wie Game 2. Da ist auch der Held der Steine dabei. Also Lego-Kanäle sind dabei. Filmsachen sind dabei. Also all dieses nerdige Popkultur-Kram, die Leute, die holt man damit ab. Und wenn du halt auf einer Plattform bist, die sehr stark mit diesen Vorschlägen, Algorithmen arbeitet, dann hilft das extrem, neue Leute für dieses Hobby zu begeistern. Ich glaube, auf Instagram hat man da auch Potenzial. Podcast ist halt schwierig. Die haben halt nicht so stark, also vorschlagende Sachen. Da findet man schwer neue Leute. Du musst immer eine der anderen Social Media Kanäle nehmen, um da irgendwie auf dich aufmerksam zu machen. Twitch hat ein ähnliches Problem. Deswegen ist YouTube extrem gut dafür. Instagram, glaube ich, auch. TikTok weiß ich nicht. Also lebt ja von diesem Short-Content und ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir als Medienschaffende irgendwie das richtige Format gefunden haben, um dort die Leute optimal für Brettspiele anzusprechen. Also ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass das irgendwie extrem gut funktioniert. Beschäftige mich aber auch jetzt nicht intensiv mit. könnte potenziell, wenn man vielleicht das richtige ansprechende Format findet, um da Leute zu begeistern für diese Inhalte. Ja, deswegen meiner Meinung nach extrem wertvoll, um neue Leute zu erreichen. Vielleicht sogar noch wichtiger, als wenn man irgendwo einen Radiobeitrag hat. Also ich kenne das, wenn du mal Content Creator die anhörst, die jetzt aus der Videospielwelt kommen oder andere große Twitch-Streamer und so, wenn die dann erzählen, ja, ich habe Anfrage bekommen von irgendwie RTL oder ProSieben, ich soll da irgendwie in einem Morgenmagazin oder Nachrichten oder irgendwie eine Show oder was weiß ich mitmachen, dann sagen die, nee, bringt mir nichts. Also die Leute gucken sich das an, aber danach guckt sich keiner das Thema an. So, das finden die dann unterhaltsam. Die hören im Radio was zu Brettspiele, aber kein Mensch schreibt sich irgendein Brettspiel, wenn der in dem Auto sitzt, auf oder googelt danach was. Du musst es visuell direkt in your face für dich schmackhaft bekommen. Das ist halt nur, wenn du gerade selber konsumierst und nicht irgendwie beiläufig was guckst. Also, keine Ahnung, ich weiß nicht, im Fernsehen, also alle diese großen YouTuber, Content Creator sagen, nee, das merkst du kaum danach, dass irgend sich jemand für dich danach explizit interessiert und darüber schwappt und sich das dann mehr dafür begeistert. Das schaffst du, glaube ich, indem du einfach coole Inhalte machst, vielleicht auch mal so mit Themen, die gerade trendy sind, irgendwie versuchst, was aufzugreifen. Also beste Beispiel war so Marvel Snap. Kann ich aber sagen, hat nicht funktioniert. Haben wir gedacht, okay, Marvel Snap, sind wir auch beide voll am Suchten. Diese Zielgruppe ist doch vielleicht auch naheliegend, ähnliche Brettspiele, Kartenspiele zu spielen. Haben wir das verbunden als Thema, weil du denkst, okay, wer nach Marvel Snap guckt, vielleicht bleibt er da hängen. Hat das nicht so gut funktioniert, aber ich glaube, da gibt's schon Themen, die da geeigneter sind, um auch Leute gezielter irgendwie neugierig zu machen auf dieses Hobby, die da ein bisschen vielleicht ja, interessiert daran sind, als wenn man das neueste, die Top 20 Expertenspiele macht. Die gucken die sich dann eher nicht an.
Cool. Wie sieht's denn bei, also wenn du und ihr eure Videos dann eben macht, also wie viel Zeit geht denn in Recherche da rein und wie sieht denn so eine typische Vorbereitung für eure Videos aus? Hm. Also gerade zum Beispiel bei euren Empfehlungslisten, also da ist ja, da redet ja nicht nur über ein oder zwei, da sind ja schon ein paar dabei.
Wir sind auch nicht dumm und machen es manchmal auch leicht und fragen einfach unsere Supporter. Das kriegen die meisten halt nicht mehr, ne? So, hey, wir haben die und die Themen. Ich mache mal gerade eine kurze Google Forms Umfrage. Was sind bei euch da die Top-Nennungen? Man hat natürlich selber auch direkt Spiele im Kopf. Und meistens erschlägt man damit die 90%. Weil, ehrlich gesagt, wenn du halt so eine Liste machst, dann müssten ja hoffentlich auch Spiele dabei sein, die selber in den Sinn kommen. Weil wenn du jetzt erst mal groß graben musst, dann ist es vielleicht auch kein Spiel, was dann vielleicht für dich eins ist, was du unbedingt nennen möchtest, ne? Weil es dir ja nicht so präsent mehr ist. Oder vielleicht kennst du dich auch gar nicht mit aus. Also manchmal haben wir auch Listen, wo wir jetzt zuletzt die wichtigsten Spiele für Brettspieler insgesamt, also die es da jemals gab, die den größten Einfluss hatten. So, da kannten wir auch nicht alle noch im Detail, wie lange ist es her, dass man irgendwelche von diesen Schinken wie Monopoly gespielt hat, ne? So, aber früher auf und runter. Und da waren auch Spiele bei, wo noch nicht so firm waren. Da hast du dich natürlich mal informiert, was man dazu sagen kann. Und ich weiß auch, die Einsteigerserie vom Thomas, da hat er sich irgendwie jetzt schon 2 Jahre lang drauf vorbereitet. Also die Idee kam vor 2 Jahren. Der hat ein eigenes Dokument gepflegt, hat dann lange überlegt, was er dazu nennt, hat das immer mehr betrachtet, mal weniger betrachtet, dann wieder mal ausgegraben, wieder Infos dazu geschrieben. Also manchmal reifen Ideen auch sehr lange. Manchmal gehen sie auch flotter, wie jetzt diese Kurzfazit-Folgen, kleine Rätsel, wo du aktuelle Spiele gezockt hast. Also da gibt es auch eine Vorbereitung. Da pflegen wir immer eine Liste, wo wir sagen, das sind aktuelle Spiele, die wir gespielt haben. Dann werden die auf Folgen aufgefüllt und dann geben wir noch die Kürzel dazu mit, wie ist der Eindruck, wie viel ist es ein Pressemuster oder nicht, weil wir geben ja auch Infos mit an zur Transparenz. Und dann machst du ja schon vorher Gedanken vor der Aufnahme, was willst du da eigentlich zu sagen? Das hilft extrem, wenn man sich vorher kurz Gedanken macht, auch kurze Notizen nochmal, damit du es präsent hast. Gibt nichts Peinlicheres. Also die Folgen gab es leider auch mal, wo man dann dachte, okay, fuck, ich wollte über das Spiel reden. Wie war das von den Mechaniken nochmal? Das ist meistens ein schlechtes Zeichen, wenn du dich nicht mehr genau dran erinnern kannst, was man da eigentlich gemacht hat. Dann sind die Spiele doch schneller vergessen worden. Das spricht da nicht fürs Spiel. Aber es ist, also wie man sich vorbereitet, hängt stark von den Formaten ab. Ja, also die Empfehlungslisten sind schon so ein paar, die man von konzeptioneller, also vom Topic her als Idee hat, haben wir eine lange Liste. Und so ein paar Wochen vorher füllen die sich dann mit, was will man darüber eigentlich drüber sagen. Und dann nutzen wir halt unsere eigenen Sachen, die dann spontan kommen. Kurz guckt man vielleicht mal in der BGG-Liste, was so die Top-Titel sind, damit man keins vergisst, weil du kannst ja nicht immer alle Spiele im Kopf haben. Und die Supporter fragen wir da gerne. Von denen kommen immer total gute Tipps, an die man nicht gedacht hat. So. War wahrscheinlich wieder viel ausführlicher als gedacht. Wie lange nehmt ihr so üblicherweise Podcast-Folgen auf? Also ich habe Zeit.
Ja, letztes Mal bin ich sehr ausgeschweift. Den letzten Podcast, der ging eine Stunde 40.
Da war ich nicht dabei und konnte dementsprechend nicht Timekeeper sein. Du konntest
nicht einschreiten, ja. Dann habe ich mich leider sehr festgequatscht.
Genau. Ja, aber wir haben tatsächlich so ein paar Rahmen, also wir haben uns auch, wir versuchen, also ich, sagen wir mal so, diese Effizienz, die du uns jetzt so beschrieben hast, die versuchen wir natürlich auch an der Stelle zu haben. Wir haben uns im Vorfeld ja auch ein paar Mal hingesetzt und gesagt, okay, welche Rubriken möchten wir haben und was ist dieses typische, das typische Zeitfenster, was wir da anstreben. Es ist immer anstreben, manchmal ist es halt ein bisschen mehr, was wir erzählen, manchmal ein bisschen weniger. Und hier möchten wir immer so ein bisschen bei Interviews und bei Gästen sind wir dann doch eher bei so einer Stunde, die wir langsam auch füllen, glaube ich, an der Stelle.
Ach, Moment, ich gucke.
Ich splittet einfach in zwei Folgen auf. Das geht auch.
Ja, das geht auch.
Aber ganz ehrlich, also solange man was, glaube ich, Interessantes zu erzählen hat, hören die Leute eh. Ihr müsst mich nur stoppen, wenn ich mich wiederhole und es nicht mehr lang, also es langweilt und ich nicht noch was Neues Spannendes erzähle.
Also ich finde das auch alles sehr spannend. Und wir sind tatsächlich auch durch viele unserer Fragen durch. Wir haben auch diesen fließenden Übergang hinbekommen, dass wir quasi von der einen Rubrik in die andere reingegangen sind, also von deiner persönlichen Situation quasi dann hin zu einem YouTube-Channel und auch über das ist quasi das Side-Thema Influencing bzw. Medien schaffen. Wir würden aber gerne, und da hatte ich jetzt noch persönliches noch das stärkere Interesse, falls du uns da noch ein bisschen erzählen könntest, was es sich da, also das Creator Board Camp, was das vielleicht genau ist für diejenigen, die es noch nicht kennen und was da das Bestreben ist.
Ja, ich glaube, die wenigsten werden es kennen, weil es für eine sehr spitze Zielgruppe ist, nämlich Leute, die Inhalte erschaffen für die Brettspielwelt, egal für welche Plattform, also Medienschaffende der Brettspielwelt. Das ist eigentlich die Zielgruppe, aber wir haben es auf Instagram geteilt, um da möglichst viele zu erreichen, also viele andere haben es wahrscheinlich auch schon gesehen. Idee ist entstanden vor 2 Jahren, als wir auf dem Tag der Brettspielkritik waren von der Spiel des Jahres Jury, das macht die alle 2 Jahre. Und das war eigentlich eine ziemlich coole Veranstaltung, weil wir zum ersten Mal einige Medienschaffende getroffen haben, persönlich. Das kennt man sonst von der Messe. Aber wir nicht über die Spiele geredet haben, sondern über die Art, wie wir über Spiele reden oder wie wir Inhalte machen. Und diesen Austausch, den fanden wir total cool. Das hat mega Spaß gemacht. Was wir schade fanden, ist, dass es nur alle 2 Jahre ist und dass man halt, aufgrund, dass man halt eingeladen wird, dann halt die Audience etwas einschränkt. Also das ist halt gecapped auf eine gewisse Teilnehmeranzahl von irgendwie 90 Leuten oder 100, weil die Locations meistens nicht mehr hergeben. Und dann ist es ja auch so, dass der Spiel des Jahresverein das quasi größtenteils finanziert. Also kannst du auch nicht unendlich viele Leute einladen. Das wäre dann vom Budget sehr, sehr teuer. Und dann saßen Dennis und ich da, die ja sowieso sehr affin sind, was diese Online-Welt angeht und auch Meetups oder ähnliche Veranstaltungen, das kennen wir halt aus der Tech-Welt. Der Dennis ist auch ein Coach und einer, der sowieso sowas sehr häufig veranstaltet. Und da war uns direkt klar, cool, das wollen wir eigentlich häufiger machen. Wir wollen das für möglichst viele Menschen zugänglich machen. Und es soll sehr einfach sein, daran teilzunehmen, also was auch wieder für diese Zugänglichkeit spricht, ne? Und da war es klar, okay, wir müssen da irgendwie ein Online-Format machen und haben jetzt 2 Jahre gebraucht, um das irgendwie mal auf die Kette zu kriegen. Jetzt war vor kurzem wieder der Tag der Brettspielkritik und dann dachte ich mir, okay, jetzt müssen wir aber wirklich mal angehen. Ne? Das ist auch mal sehr cool, dass man sich vor Ort trifft und darüber quatscht, aber ich würde es gerne öfters machen. Und da haben wir uns kurz zusammengesetzt, haben überlegt, okay, wie können wir es nennen? Wir haben ein bisschen hin und her überlegt, was soll es inhaltlich sein? Also es ist erstmal ein hoffentlich regelmäßiges Event, was einfach über ein paar Stunden am Abend, also zu hoffentlich einer Zeit, wo möglichst viele Leute können, ein kurzes Online-Event ist. Das wird über Gathertown stattfinden. Wer das nicht kennt, das ist so eine kleine Online-Welt, wo man mit kleinen Mannequin rumläuft, als wenn man wirklich auf einer Konferenz virtuell, das sieht aus wie ein bisschen im Zelda-Style. Also jeder hat so einen kleinen Avatar, der über so eine 2D-Landschaft läuft, also 2 2.5D, so sieht das ein bisschen aus. Und man hat das Gefühl, man ist so wie in live auf einer kleinen Konferenz, wo man auch den Leuten über den Weg läuft. Und immer wenn man so Leute trifft oder in kleinen Zonen ist, dann poppen so die Chat-Video-Feeds auf und man kann untereinander quatschen. Und da gibt's auch ganz viele Räume und verschiedene Sachen, wo man sich zusammensetzen kann. Also eigentlich wie eine Konferenz, nur in digital. Und da war uns klar, wir wollen das so im Stil eines Barcamps machen. Was ist ein Barcamp? Barcamps sind eher Unconferences, also Konferenzen sind ja meistens immer geplant, durchstrukturiert mit klaren Speakern und festen Panels. Und bei einem Barcamp ist es so, da planst du das eher nicht, sondern man trifft sich am ersten Abend oder Tag. Alle kommen zusammen. Jeder, der über ein Thema quatschen möchte, schlägt das vor. Das kommt auf eine große Wand. Und dann wird abgestimmt, was die Leute am spannendsten finden. Und die spannendsten Themen, die gewinnen einfach. Und dann ist es sehr offen, wie man das inhaltlich gestaltet. So, das ist jetzt bei einem Online-Event ein bisschen schwieriger. Deswegen macht man das im Vorfeld. Also theoretisch ist es für jeden möglich, Themen einzureichen und eine Session zu halten. Und wie man die Session gestaltet, ist ihm selbst überlassen. Im Kern geht es aber darum, eigentlich einen Austausch zu haben. Also es geht nicht darum, irgendwie 45 Minuten Keynotes zu halten und Frontalunterricht zu machen, sondern eher Impulse zu geben, vielleicht seine eigene Sichtweise auf Dinge kurz zu erläutern und Themen anzustoßen und dann halt sehr stark in den Austausch zu gehen. Und ja, das war uns wichtig, dass halt jeder die Möglichkeit da hat, seine Themen zu platzieren. Und wenn es genug Leute gibt, die es interessiert, cool, dann kommt es ins Programm und dann findet das einfach dann in den nächsten 3-4 Stunden statt und man tauscht sich in Grüppchen aus zu den Themen, die für dich am spannendsten sind. Ja, Ziel ist da einfach, voneinander zu lernen, sich über Themen auszutauschen, Themen voranzutreiben. In der Brettspielwelt gibt es ganz viel bei den Medienschaffenden, Sachen, die nicht geklärt sind oder nie irgendwie diskutiert worden sind. Wie geht man mit Pressemustern um? Was muss man steuerlich eigentlich alles beachten? Auch Kontakt mit Verlagen, also dieses Verhältnis von Verlagen zu Medienschaffenden ist irgendwie bei vielen sehr unterschiedlich gehandhabt, sehr diffus, auch der Umgang mit Pressemustern. Ja, man hat irgendwie wenig Plattform, um gemeinsam über Themen zu reden, die eigentlich uns alle betreffen. Und das wollen wir eigentlich schaffen und das häufiger als alle 2 Jahre und für alle zugänglich machen. Das ist die Intention dahinter. Jo, wir haben es jetzt einmal verschoben, weil wir gemerkt haben, so 3-4 Wochen Vorlaufzeit ist für die meisten zu wenig, so einen Termin einzurichten. Deswegen haben wir jetzt noch mal ein bisschen mehr Luft gelassen, dass hoffentlich noch mehr Leute teilnehmen können. Also es gab schon sehr viele, die Spaß hatten, aber ich habe auch sehr viele auch aus dem persönlichen Umfeld gehabt, die dann gesagt haben, boah, ich habe voll Bock drauf, aber super cool, dass ihr es macht, aber ich kriege das da nicht hin. Ich habe da Geburtstag oder da ist irgendwas vorbereitet oder ich bin schon geblockt, bla. Ja, das ist halt, wir kennen das ja alle, so der Terminkalender in den nächsten 4 Wochen ist meistens der vollste Teil deines Planes und deswegen, gut, machen wir es nochmal beschoben. Aber es soll dann häufiger stattfinden als nur einmal im Jahr oder alle 2 Jahre.
Dann werde ich auf jeden Fall nochmal gucken, dass ich mir dieses Wochenende frei schaufle, ja, weil es dann doch ein paar Themen sind, die mich dann auch interessieren. Ja.
Es ist geplant immer noch ein Freitagabend, also es soll freitags um 18 Uhr losgehen, 18.30 Uhr ist dann so der Start des Opening Panels und es geht dann 3 Stunden oder so. Ne? Also es ist auch nicht ausufernd lang und es ist kein Wochenende, wo man irgendwo hinfahren muss. Also es ist explizit dafür ausgelegt, dass da irgendwie es jeder hin schaffen sollte, dort teilnehmen zu können. Egal, wo man in Deutschland ist, ja.
Ich habe es mir schon notiert.
Will do too.
Mal gucken, was du sehr für einen Avatar hast, Phil.
Irgendwas Bayerisches mit einem Bier.
Ja, wahrscheinlich. Stehst an der Bar, ne?
An der virtuellen. Deswegen fand ich den Bar-Wortteil sehr interessant.
Ja, das habe ich mir gedacht.
Oder gibt's doch Bier? Wunderbar. Ne, sehr schön. Dann wäre ich soweit mit meinen Fragen durch. Vielleicht noch eine letzte Frage mit Flügelschlag, war ja eines deiner ersten Videos. Wie steht's bei dir mit Schwingenschlag?
Ja, habe ich ausprobieren können. Ich habe da dankenderweise die allererste Version, glaube ich, schon spielen können, bevor es draußen war, weil die liebe Inga von Feuerland, die wohnte bei mir in der Nähe. Und weil ja der Christoph Post und der, also Christoph Post von der Brettspielbox und der Flo von Get on Board auch hier alle in der Nähe wohnen, haben wir die Version quasi schon bekommen und haben uns getroffen, konnten die spielen. Also das ist für dich immer sehr effizient. Die Inge muss es nicht verschicken, die fährt uns das kurz vorbei. Und 3 Leute können abgefrühstückt werden mit einer Kopie. Da sind die natürlich auch immer dann vorne mit dabei. Und ich konnte es ausprobieren. Ich finde es mechanisch spannender und besser. Also die haben es runder gemacht. Ich finde es vom Thema leider nicht so spannend wie wie die Vögel. Ich hätte mich gefreut, wenn sie da irgendwie ein anderes Thema gefunden hätte, wo man was bei lernen kann.
Dinosaurier.
Oder was entdecken kann. Ja, haben auch viele schon geäußert. Ja. Also hätte ich auch spannend gefunden. Weiß nicht, ob das funktioniert, aber irgendwie kriegt man es ja bestimmt hin. Deswegen, das finde ich ein bisschen schade. Also viele feiern diese Drachen ab, dass es Drachen sind. Aber dieser Lernen- und Entdecken-Effekt, den man bei Flügelschlag noch hatte und sich darüber freut, dass man irgendwie total viele tolle Tiere kennenlernt, der ist hier natürlich völlig verloren gegangen, was sehr schade ist.
Ja, das hat Phil auch gesagt.
Ja, das sehe ich auch so.
Ja, ich fand die Mechanik sehr gut. Also ich muss sagen, das hat mir besser gefallen als bei Flügelschlag. Aber Flügelschlag dürfte bei uns eh nie ausziehen, weil sonst werde ich von meiner Frau aus dem Haus gejagt. Dann ziehe ich eher aus wahrscheinlich.
Du musst dich entscheiden, Flügelschlag oder ich. Ich behalte Flügelschlag.
Ja, genau. So wird es wahrscheinlich auch laufen auf dem Grund.
Meine Frau war gar nicht so der allergrößte Fan davon. Das war aber natürlich auch ganz am Anfang der Zeit. Da war ihr das zu viel Rumgedenke oder strategisch. Das war noch nicht ihre Welt zu dem Zeitpunkt. Das könnte jetzt mittlerweile anders aussehen. Aber bei mir zieht es nicht aus, weil es halt die allererste deutsche Kopie war, die ich da dankenderweise von denen bekommen habe. Also das war natürlich ein Glücksgriff damals für den Kanal. Einfach durch die zwei Regelvideos hatte, haben die gesehen, okay, der kann ganz gute Regelvideos, gut, dann gehen wir das mal. Und ich hatte gerade mal 1.000 oder 1.500 Abonnenten. Und dann kriegst du irgendwie 2-3 Monate vor der Release dieses Spiels die einzige deutsche Kopie. Das ist ein Jackpot, den man, wenn man so einen neuen Kanal hat, einfach, ne? Ich glaube, damit hat man sich nicht beliebt gemacht, weil alle neidisch waren. Und die Inga meinte auch, also als mein Video online ging, hat sie danach am nächsten Morgen irgendwie zigtausend Anfragen bekommen, weil alle auch jetzt eine Kopie haben wollen. Ja, das ist dann natürlich unfair, muss man einfach an der Stelle sagen, ja.
Manchmal ist es aber auch einfach Glück.
Ja.
Ja, meine Frau ist mit Flügelschlag in die Spielewelt eingestiegen. So.
Großartig,
ja. Deswegen ist das halt auch so ihr Steckenpferd.
Ist auch, also ich habe auch auf der Arbeit Leute plötzlich, haben mich angesprochen, meinten, ey, Christoph, voll cool, wir wussten gar nicht, dass du einen YouTube-Kanal hast. Wir haben jetzt hier zu Weihnachten Flügelschlag kennengelernt, gespielt, haben dein Regelvideo angeguckt, konnten das cool spielen. Mega. Also ich glaube, das war so mit eines der bedeutsamsten Kennerspiele, die wir je hatten, für neue Leute ins Hobby zu holen, weil sonst ist das ja mal so die Aufgabe des Spiels des Jahres, so ein Kennerspiel. Na gut, ist jetzt nicht das, was die Leute als erstes in die Hand nehmen, aber Flügelschlag durch das Thema herausragend, was das geleistet hat.
Ja, meine Frau hat es auch durch dein Regelvideo gelernt. Hat sie sich natürlich auch angeguckt, das weiß ich noch.
So, Lessons learned.
Ich durfte es trotzdem beibringen, also den Leuten, die bei mir waren.
Eine Sache, die mich heute noch extrem wurmt, ist, ich weiß nicht wieso, ich habe bei diesem Video Musik hinterlegt. Und das ist so eine Sache, Musik in ein Video zu hinterlegen, ist so ein krass zweischneidiges Schwert. Es ist extrem schwer, das gut hinzubekommen. Und es gibt immer noch genug Leute, die es extrem nervt. Und bei dem Video war es dann, glaube ich, auch ein Tick zu laut und kann nerven. Gerade beim Regelvideo ist es schwierig, weil es dich dann von den Inhalten ablenkt, wo es extrem wichtig ist, dass du konzentriert zuhören kannst. Zum Beispiel bin ich auch niemand, der während dem Brettspielen Musik hört. Mich stört das. Es gibt ja viele Leute, die brauchen das für die Atmosphäre. Ich mag das nicht. Und deswegen ist das für mich einer der Fails, die ich gemacht habe, schlechthin. Dieses Video, dann hinterher noch, dann, jetzt machst du noch Musik drunter. Ja. Ah, hätte ich sein lassen sollen.
Also quasi der größte Goof oder die quasi eine kleine Panne, die du da so hattest.
Also was ich noch vielleicht sagen kann, die größte Missed Opportunity ist, mein allererstes Video war ja ein Regelvideo von Discover. Discover war ja dieses Unique Game, wo man irgendwie Welten erforscht und jede Packung irgendwie ein anderes Erlebnis hat, ne? So, bei der Flop des Jahrhunderts. Aber das klang vorher so mega geil und fand ich auch spannend, dass ich gesagt habe, mach ich ein Regelvideo zu. Also, es war ein extrem krasses Video und das war die unnötigste Arbeit, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Klar, war das erste Video, sieht immer noch hübsch aus, guckt halt kein Schwein an, weil kein Mensch dieses Spiel spielt, ne? So, das Traurige ist, im gleichen Jahr, zur gleichen Messe kam Azul raus. Hätte ich dazu mal ein Regelvideo gemacht, das wäre viel weniger Aufwand gewesen. Da wäre der Kanal jetzt, glaube ich, ganz woanders. Also, nur dieses eine Video, das wäre extrem erfolgreich gewesen.
Musste gerade erstmal nachgucken, was Discover war. Aber jetzt habe ich's.
Ja.
Nee, ich kann mich auch noch erinnern, da war jede Box tatsächlich, es gab, glaube ich, 4 verschiedene Setups, die da möglich waren.
Nur von der Landschaft, aber von den Quests, genau, die du machen konntest, war's, und das ist halt einfach, das war ein Marketing-Gag, der lustig klingt, aber vom Spielreiz keinen Mehrwert gebracht hat. Ja, ist alles im Schlechter
gemacht. Ja, guck mal, und als allererstes bei Google wird auch dein Video vorgeschlagen. Ja. Guckst du an. Sehe ich gerade.
Ich habe das mir auch daraufhin gekauft, nachdem ich es bei dir mir angeschaut hatte.
Ich bin schuld, ja. Also ich weiß, ich hatte sogar zwei Versionen gekauft, weil ich dann gucken wollte, dass ich irgendwie möglichst was Breites zeigen konnte, aber es war ja überhaupt nicht notwendig. Naja. Also Fails kann ich lange erzählen, aber die Stunde ist ja um.
Die gehören genauso dazu zum Weg. Aber das ist ja auch etwas, wo man dann immer wieder zurückschauen kann und hoffentlich mittlerweile drüber lachen kann.
Ja.
Ich meine,
also, dein Film, ich will mich auf keinen Fall beschweren.
Trotzdem angeschaut.
Ich will mich auf keinen Fall beschweren. Also ich habe den Kanal gestartet ohne die Ambition, da irgendwann eine Größe zu erreichen. Ne? Also das kann man sich auch nicht vorstellen. Ich weiß noch, wie ich das allererste Abonnentenspezial gemacht habe. Ich glaube 1000 Abonnenten. Da saß ich mit meiner Frau auf der Couch und die hat mir einfach Fragen gestellt, die von der Community kamen. Und ich weiß noch, das war zu dem Zeitpunkt, als Hunter und Kronen, weil ich da mit ihr so drüber gequatscht habe, waren die Größten natürlich und hatten so 30, 35.000 Abonnenten. Ne? Und das war für mich so eine unvorstellbar große Zahl. Und man glaubt auch nicht, dass man selber irgendwann dahin wächst, weil ich hatte wirklich gedacht, ja gut, du wächst dann halt ein bisschen und irgendwann gibt es so ein Plateau und dann wächst man vielleicht gar nicht oder nur ein bisschen und da ist man dann einfach so. Ne? Aber dass man ja theoretisch, solange man am Ball bleibt, ja potenziell immer weiter wachsen kann, das war für mich irgendwie, das war nicht in meinem Kopf drin. Ne? Ich dachte, ja, du machst jetzt so ein paar, du schwimmst da jetzt so ein bisschen so mit, ne? Und alle anderen wachsen ja auch und dann ist das so ganz nett. Aber da, wo wir jetzt gelandet sind, das war für mich unvorstellbar. Also das finde ich immer noch total crazy. Aber klar, ne, wenn du irgendwie zwei Dudes da hinsetzt, die ständig über Brettspiele reden und die Qualität ganz gut ist. Und ja.
Also ihr liefert ja auch die Qualität, daher ist das ja halt etwas, also das war. Die Qualität war nie abnehmend von meiner Warte aus, aber von meinem Verständnis aus, sondern das war immer mindestens die vorherige Folgenqualität. Und wenn nicht, ihr noch was draufgesetzt habt. Also
ich hoffe, das Chapeau bleibt so. Stelle. Also wer sagt, oh nee, ihr kennt ja alle, ne? Stefan Raab war früher besser, als er nur einmal die Woche live war, ne? Und nicht irgendwie 5 Tage die TV-Total gemacht hat. Also ich hoffe, wir kommen nicht irgendwo hin, wo die Leute sagen, ja, also was die da jetzt mittlerweile machen, ist ja auch nur noch Käse. Dann gibt uns gerne Feedback. Aber klar, es gibt mal Folgen, die sind besser, sind mal Folgen schlechter. Ich habe auch von gespielt Folgen aufgenommen, wo ich hinterher extrem unzufrieden war und die eigentlich nicht ausstrahlen wollte, weil ich mir unzufrieden war, weil ich da verzählt habe. Damit muss man auch leben können. Und ja, umso größer man wird, man hat einen höheren inneren Erwartungsdruck, den man spürt. Weil man, also eigentlich sieht man die Menschen ja nicht und es ist ja egal, ob du für einen oder zigtausend was machst, es kann ja das Gleiche sein. Und man sieht die Menschen ja nicht, ne? Also es ist ja nicht mal so, dass du auf einem Konzert auf der Bühne stehst und plötzlich nicht nur 100, sondern irgendwie 100.000 da hast. Das ist ja dann, glaube ich, schon was anderes. Aber trotzdem habe ich so innerlich das Gefühl, dass der Erwartungsdruck ein anderer ist, den man sich selber macht. Also man hat das Gefühl, man muss irgendwie, weil man so viele Leute erreicht, irgendwie noch sorgsamer sein mit dem, was man vielleicht irgendwie dann erzählt. Ne? Also dass man, keine Ahnung, also das merke ich sehr häufig in den Kommentaren, dass du denkst, du hast etwas gesagt und da wolltest das damit vermitteln, aber es nicht so angekommen ist, das merkst du in den Kommentaren. Und da fragst du dich schon, okay, wie könnte ich das vielleicht besser formulieren, dass es so ankommt, wie du es eigentlich meinst? Ja, also was wir immer vermeiden, ist natürlich irgendwas schön zu reden oder ein Blatt vom Mund zu nehmen. Ne? Also das ist, wir haben da keine Hemmung, irgendwie unsere klare Meinung zu äußern. Zum Glück nimmt auch kein Verlag da irgendjemandem was übel. Ist uns noch nie passiert, dass da irgendwie es Konsequenzen geben hätte oder jemand sagt, ja.
Das ist die Verantwortung, die man ja als Medienschaffender hat an der Stelle. Und dieser intrinsische Druck, ja. Die intrinsische Motivation. Er will mal klug schaffeln und dann
kommt das Wort dann nicht kommt aus.
So, ich glaube, ich wäre mit meinen Fragen soweit durch.
Ja, dann habe ich noch eine Frage. Du hast ja vorhin gesagt, du spielst gerade im Moment Star Wars Unlimited. Ja. Ich auch. Und deswegen wollte ich unbedingt mal wissen, mit was für Decks, also was ist dein Deck, ja, was du im Moment spielst.
Also wir können darüber auch eine ganze Folge füllen. Wir können auch mehrere Podcasts füllen. Ja. Ich bin halt so ein Opfer. Ich bin dann ganz hart drin. Also ich habe mein Playset zusammen gehabt, weil ich bin gerade am Reduzieren aus Gründen wie folgt. Ich habe gemerkt, dass ich dem Thema so krass viel Zeit widme, dass das eigentlich unverantwortlich viel ist. Und ich eigentlich auch Bock auf jedes Deck hatte. Also ich habe ständig alle möglichen Decks durchprobiert, alles gespielt. Ich finde die alle spannend zu spielen, ich will alles ausprobieren. Mhm. Und ich bin auch einer, der grübelt über eigene Deckkonzepte. Und ich habe gemerkt, das ist too much. Also das ist viel zu viel. Und dann habe ich einfach entschieden, okay, ich spiele jetzt nur noch eine Seite. Also ich spiele nicht mehr alles und habe ein Playset über alles, sondern ich lege mich jetzt einfach auf eine Seite fest. Und dann habe ich einfach gesagt, gut, jetzt mache ich Lightside. Erstens finde ich es schwieriger, weil das Meta aktuell ganz klar Darkside-lastig ist.
Ja.
Und ich auch immer irgendwie dem mehr geneigt war, den Charakteren. Also ich war nie der Typ, der das Imperium gehuldigt hat. Deswegen habe ich mich einfach festgelegt, alles klar, ich mache nur noch Lightside. Ich mache einfach nur die Hälfte. Da gibt es noch so viele Decks, die ich auch da spielen möchte und ausentdecken möchte. Deswegen bleibt es erstmal bei der Seite. Also ich habe Boba Green viel gespielt, weil es einfach das Top-Deck war und ich es auch selber so gut kennenlernen wollte, dass ich weiß, wenn ich dagegen spiele, worauf kommt es an. Ich habe alle möglichen, ich habe den Grand Inquisitor-Deck gehabt, ich habe Vader, Palpatine habe ich noch nicht gebaut und Tarkin auch nicht, aber die finde ich auch spannend. Ich habe auf Lightside alles durch, außer Cassian und Jyn Erso, weil die halt irgendwie gerade nicht so stark sind. Wobei ich sie auf Force Table, das ist eine Online-Variante, wo man Sachen ausprobiert.
Ja, das spiele ich auch, genau.
Ja, so da probierst du halt die Decks aus gegen eine KI, die ist halt nicht besonders gut. Aber es hilft dir halt einfach nur, ein Gefühl dafür zu bekommen, wie gut dein Deck funktioniert. Und im Moment sind zusammengebaut ein Hangrün natürlich, das aktuelle Deck, was der Take Initiative Cup gewonnen hat, weil es auch einfach anspruchsvoll zu spielen ist, aber trotzdem Potenzial hat. Luke Green finde ich schön. Es ist einfach so mega filmmäßig, ne? Einfach ist einfach cool mit dem Luke da, viele Schilde zu verteilen und macht Bock. Sabine in zwei Varianten, grün und gelb. Gelb einfach mit dem aktuellen Meta funktioniert das ja ganz gut gegen die Vader Blue mit ihrem Super Laser Blast. Das ist ein übelst ekelhaftes Deck. Und dann da war der Punkt, baue ich das jetzt auch, weil es gerade Meta ist? Und da ich, nee, ich kann nicht mehr alle Decks ausprobieren. Das ist einfach zu much. Ich lege mich jetzt auf kleinere Subset fest. Mhm. Vor allem, wenn das nächste Set wieder um die Ecke kommt und ich dann natürlich wieder die Displays da aufreiße und dann auch das Playset wieder sammle, das war einfach zu viel. Das ist die Zeit. Ja, deswegen, also du kannst eigentlich alle Decks hinschreiben. Ich finde das großartig bei diesem Spiel. Es gibt so viel zu entdecken an verschiedenen Kombinationen. Irgendwie ist super viel viable, also wirklich super viel spielbar. Ich habe noch nie so ein gemischtes, buntes Meta gesehen bei einem Card-Game. So auch jetzt nach zwei Monaten nach der Release. Also es haben so viele andere Decks schon Turniere gerade gewonnen hier im Umfeld, wo man immer wieder überrascht ist. Klar ist Grün sehr stark gerade.
Also, ja, das stimmt.
Ich hat mit auch, so die besten, ja, ja, meistens in dem Top-Cut sehr viel grünlastige Decks drin. Ja, mit dem nächsten Set sieht ja alles anders aus.
Ja, ich habe im Moment Sabine Green. Ne, das habe ich und Tarkin habe ich, genau. Ja. Das sind meine Decks, die ich heute beim Turnier mit hatte, aber bei vier Spielen habe ich nur zwei gewonnen.
Ja. 50-50 ist gut. Ich habe beim Webcam-Turnier mitgemacht und ich bin leider 2-3 rausgegangen. Es waren gerade die hinteren Matches waren so ultra knapp. Also ich hatte, das waren meistens auch 2-1 Matches, also wo ich das erste gewinne und dann zwei. Und das Problem bei mir ist, wenn ich das erste gewonnen habe, dann denkt man ja gut, hast du ja noch zwei Chancen, ne?
Ja.
Dann werde ich schludrig. Also dann ja, mehr aus dem Bauch heraus, so ach, lange überlegen, nein. Oh, das fällt mir dann auf die Füße.
Ja, Phil verwehrt sich ja noch gegenüber.
Ich gucke, dass die Nadel nicht reinkommt.
Ja.
Ist absolut, kann ich auch nur empfehlen, weil das Spiel ist wirklich gut. Und das ist nämlich das Problem bei diesem Spiel. Es macht so viel Spaß, dass du dann halt schnell addicted bist.
Einfach. Ja, das stimmt.
Das ist vom Game Design ist das extrem gut. Also ich habe mich gewundert, dass Lokana nicht mehr gelernt hat aus den Sachen, die letzten Jahre so passiert sind bei Card Games. Weil dieses einfach nur, dass du eine Aktion, ich mache eine Aktion. Dass du nicht wie bei Magic diese Instant-Sache immer hast, ne? Mhm. Dieses Reingrätschen. Das ist ja so nervig. Also auch wenn du es online spielst, immer dieses Zeitfenster, okay, ich mach was. Willst du jetzt reagieren oder nicht? Ne? Das ist auch immer etwas, was sehr unspezifisch ist. Hat man ihm jetzt genug Zeitfenster gegeben? Mhm. Oder kann ich jetzt weitermachen? So, das hemmt ja den Spielfluss. Und dieses einfach Abwechselnde hat ja trotzdem einen ähnlichen Effekt, dass du immer darauf reagieren kannst, was der andere gerade gemacht hat. Alleine nur das bringt so viel Tiefe rein in dein ganzes Spiel und Spannung. Unglaublich. Und dann halt haben die an jeder Stellschraube, was es bei einem TCG gibt, gedreht. Also alles. Allein nur den ersten Turn wegzulassen und direkt mit zwei Ressourcen zu starten.
Ja.
Gut, dass du auch zwei Karten ziehst statt einer, weil du ganz schnell merkst, okay, wenn du jede Runde eine hinlegen kannst, da hast du ja irgendwann so schnell so wenig Karten auf der Hand, dass es ja total langweilig wird. Ne? Du musst halt quasi Card Draw immer in dein Deckkonzept mit einbauen. Das ist ja bei Lokana Pflicht. So, finde ich super schade. Haben die viel besser gelöst. Also, es gibt so viele Punkte in diesem Spiel, die extrem gut gemacht haben, wo ich sage, das ist gerade die Referenz, was Card Games angeht.
Ja, nee, Lokana konnte mich ja auch überhaupt nicht überzeugen oder abholen, muss ich sagen. Und das hat mich auch sofort überzeugt, hier das Spiel. Und ich wollte auch nicht mehr reingehen, aber jetzt bin ich mir fehlen noch, glaube ich, 35 Legendaries, aber alle anderen Sachen habe ich dreimal. Also du, das heißt,
ich hab das Playset auch nur zusammenbekommen und kostengünstig, weil ich Glück hatte, direkt an dem Samstag als Release war auf Card Market, mir die ganzen Legendaries zu sichern zum Spottpreis.
Ja, okay.
Die waren da im Keller. Ich habe für einen Vader 24 Euro bezahlt. Ich habe für einen Boba Fett 23 Euro bezahlt. Die liegen gerade bei 80 oder 40.
Ich habe gerade eben geguckt, 90 Euro der Vader. Ja.
Ja. Also. Ich habe Vigilance, also diese Doppel-Aspect-Karten, die erstmal kein Mensch gespielt hat, habe ich für 6 oder 8 Euro gekauft. Die gibt's gerade auch nicht für unter 20 oder 25, weil die mittlerweile gemerkt haben, krass, die sind super stark.
Naja,
also ich habe extrem günstig die Legendaries einkaufen können und deswegen habe ich nur das Playset so effizient zusammenbekommen. Das war einfach nur Glück, dass ich da zugeschlagen habe, bevor die Displays aufgerissen worden sind. weil ja die Pre-Release-Events nicht so gut besucht waren, wie sie, glaube ich, gedacht haben. Deswegen hatten die extrem viele Pre-Release-Kits.
Mhm,
ganz viele Leute haben die aufgekauft und haben halt, bevor das Spiel raus war, die einfach auf Card Market schon gestellt, die Karten. Deswegen gab es ein extremes Überangebot und noch kaum Leute, die Karten gekauft haben, weil alle auf ihre Displays gewartet haben, weil sie dachten, ja, ich will erstmal gucken, was ich ziehe, bevor ich irgendwas kaufe.
Mhm.
So, aber da natürlich in so einem Display die Legendaries am seltensten sind und du natürlich auch, wenn du 5 oder 6 Displays kaufst, nie im Leben ansatzweise genug von diesen Legendaries hast, hättest du eigentlich schon mal alles blind kaufen können.
Ja, eigentlich schon.
Weil klar ist, dass du die nicht zusammenbekommst. Und das haben die Leute nicht gemacht. Und ich hatte da einfach nur Glück.
Hätte ich auch machen sollen.
Ärgern sich gerade alle.
Ich bin so froh, dass ich widerstehe.
Ja. Du wärst dann wie Olli hier, Lord of the Board. Grüße gehen raus. Auch total eskaliert wahrscheinlich. So wie ich.
Ja. Das könnte sein.
Ja.
Ich tendiere ja dazu.
Ja, ja, ich auch, deswegen. Das ist das Problem. Nee, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja, aber ja, das war noch meine Frage, die ich unbedingt loswerden wollte.
Ich habe dich gewarnt, wir können auch noch eine Stunde drüber reden.
Ja, da können wir mal irgendwann einen anderen Podcast machen. Dann lade ich noch einen ein, der auch sehr gehypt drüber ist. Dann muss Phil uns da zuhören.
Ich schwöre euch, ich werde nicht zuhören, weil ich sonst dann nach der Folge dann direkt auf die Foren gehe und sie kaufen kann.
Das Traurige ist ja, du kannst nichts kaufen gerade. Es gibt nichts. Es ist ausverkauft.
Alles weg.
Die haben nur ein kleines Kontingent, was die halt den Läden geben für ihr Weeklies und ihre Turniere, die sie gerade machen, damit da überhaupt irgendwas an Material da ist. Aber du wirst in keinem Online-Shop gerade was bekommen.
Leider. Ja, der, muss ich sagen, der Taschengeld-Dieb, hier, Grüße gehen raus, da habe ich heute auch das Event gehabt, die hatten vor kurzem nochmal 6 Displays bekommen und die, dann habe ich eine E-Mail bekommen und die waren sofort weg. Also ich habe draufgeklickt, weg, alle.
Ja.
Gut, ich habe auch noch eins bekommen, weil ich einen kenne, der da arbeitet, aber trotzdem, das ging halt echt schnell weg. Ja, das stimmt.
Ja,
und auf der Spiel noch gab es auch welche am Freitag.
Ja, ja.
Aber die waren 6, auch schnell weg.
Ja. Ganz wenige, ja.
Die hat Olli alle gekauft.
Dass sie da hingebracht haben. Ich kenne auch jemanden, der eins gekauft hat, Sven.
Ja.
Aber ich habe auch die Displays für 85 Euro gekauft. Die gehen gerade nicht für unter 120. Also der UVP ist ja irgendwie 120 oder 110 oder so, werden die eigentlich verkauft. So ein guter Preis war dann 100. Und da ja am Anfang irgendwie alle viel zu viel davon gekauft hatten und Angst hatten, dass sie drauf sitzen bleiben, gingen die Preise übelst in den Keller. Teilweise bis 80 Euro, also knapp über Einkaufspreis.
Mhm.
Die wurden quasi rausgeschleudert. Und da habe ich dann auch nochmal zugeschlagen. Also
das hatte ich auch mit meinen ersten 2.
Die,
da hätte ich mal mehr geholt.
Ja. Die Zeiten, die sind jetzt vorbei.
Ja, das stimmt. Ja, schön.
Hat sehr viel Spaß, mit euch zu quatschen. Ich merke ja, wenn mich jemand fragt, was fehlt auf Better Board Games, ein Laberformat. Wir versuchen ja kurz und knackig zu sein immer, weil das halt, ich glaube, auch gut ist für die Zuschauer. Aber manchmal habe ich auch das Bedürfnis, einfach nur ohne Hemmungen über irgendwas zu labern.
Ja, sowas mag ich auch sehr gerne. Obwohl ich heute eher stiller war, aber ich wollte ja auch den Film nicht immer reinquatschen. Deswegen habe ich mich mal zurückgehalten.
Jeder ist eingeladen, reinzuquatschen. Das fasst alles.
Du hast die einzige wichtige Frage dann gestellt, wodurch es sprudelt, nämlich wie sieht es mit Star Wars Unlimited aus?
Ich wollte gerade sagen, also der Redefluss ist dann plötzlich nochmal in die Höhe geschnellt.
Ja, das stimmt.
Wir haben jetzt jeden abgehangen, der das Spiel nicht spielt. Das tut mir leid. Ja, aber jeder bleibt aber doch dran, weil der denkt, vielleicht kommt ja noch irgendwas, ne?
Ja. Ist so. Ja, und heimlich habe ich jetzt dadurch die Folge dann doch auf 1:20 gekriegt.
Na, im Sinne des also,
Moment mal, was ist die Rekordfolge gerade von der Länge? 1,40?
1,40, ja.
Die 20 Minuten kriegen wir noch hin.
Na, dann auf.
Ja, dann
auch. Okay, aber noch ein spannendes Thema.
Ja, spannendes Thema. Was ist dein Lieblingsbrettspiel überhaupt je gewesen? Also sprich, hast du da noch was oder kannst du dich gar nicht mehr daran erinnern bei so vielen neuen Brettspielen?
Ganz schwierige Frage, weil ich finde, es gibt nicht so das One Overall, sondern es gibt ja für jede Gelegenheit irgendwas Gutes. Ne? Mhm. Also es gibt auch kleine, einfache Spiele, die sind genial, wie Time's Up. Also ist auch eins dieser großartigsten Spiele, die vom Konzept her jetzt nichts Neues waren, weil ähnliche Dinger gab's halt. Oder es gibt auch das Garlic Phone übers Internet, was du spielen kannst, was ein ähnliches Konzept hat. Aber es hat die epischsten Spielmomente hinterlassen. Auch ein Mutabo, ein einfaches Malspiel mit Sonntagsmaler kombiniert. Ey, das ist das Spiel, wo ich mich am kringeligsten gelacht habe. Und da habe ich mich schon kaputt gelacht, bevor das Spiel überhaupt losging, weil nämlich diese Konventionen, die man zufällig malen soll, so absurd sind, dass man schon denkt, geil, der Nächste, der wird ausflippen, wenn er sieht, was er malen muss. Ich habe da schon Kollegen, die haben schon sich kaputt gelacht, worüber ich mich kaputt gelacht habe, wie die gelacht haben. So, und wir haben das an Silvester teilweise gespielt. Ich habe mir die Sachen angeguckt, musste rausgehen, weil ich so Bauchschmerzen hatte vor Lachen. Ne? Also da waren so geile Momente dabei. Und das ist kein richtiges Spiel, das ist eine Beschäftigung. Ne? Ja, auf der anderen Seite, da steht ein Voidfall, habe ich eben erzählt. Haben wir jetzt gestern eigentlich mal kooperativ gespielt, war auch crazy. Ne? Also erstmal frustriert, wie viel du da auspacken und aufbauen musst. Mhm. Aber wenn du da sitzt und die ja so krass, also so ein krasses Eurogame, was aber sich trotzdem thematisch anfühlt und irgendwie, obwohl es so anspruchsvoll komplex ist, trotzdem so unfassbar Spaß macht, weil es sich thematisch und logisch anfühlt und ja auch vom Komparativen her, ne, das gemeinsame Austüfteln und Grübeln und Abstimmen, du kannst aber nicht alles überblicken, weil es halt so anspruchsvoll ist, dass halt jeder für sich sein Werk da leisten muss. Hat mega Bock gemacht, aber das könnte ich halt nicht ständig spielen. Also dauerhaft ging's nicht. Und auch Twilight Imperium hat epische Momente hinterlassen. Und trotzdem gibt's für mich ganz viele Punkte, die ich an dem Spiel kritisieren würde. Also das ist auch ein Videokonzept, was ich da irgendwo in der Liste habe. So großartige Spiele, aber da gibt's trotzdem was dran zu meckern. Und trotzdem hinterlassen sie epische Erinnerungen. Ja.
Ne? Großartige Spiele mit Haken.
Ja. Ja. Es gibt es ja auch einige. Aber würdest du, also bist du von der Fraktion, die sagt, es gibt wirklich schlechte Spiele? Also zum Hintergrund gibt es Leute, die dann sagen so, das geht weg, das geht gar nicht. So, sehr oft ist ja Monopoly als Anti-Beispiel der Brettspiele teilweise. Aber bist du auch ein Mensch, der sagt, ja, es gibt schlechte Spiele und die sollte man nicht spielen? Oder sagst du, es gibt keine? Also ich bin so ein Mensch, ich sag, es gibt keine schlechte Spiele. Es gibt für alles irgendwo einen Markt und selbst wenn es ein ganz spitzer Markt ist und nur ein paar Leute sind, aber grundsätzlich wirst du an so einem Spiel oder einer solchen Beschäftigung, je nachdem, was es für ein Ding ist, trotzdem dich erfreuen können.
Ja, ich glaube, ob etwas schlecht ist, ist ja was super Subjektives. Du kannst nicht objektiv sagen, ob etwas schlecht ist oder gutes Spiel. Ich habe schon Partien erlebt, da haben wir in einem Urlaub mit Arbeitskollegen Phase 10 gespielt. So, war eine grauenhafte Erfahrung für jemanden, der schon mal Spiele gespielt hat und weiß, was eigentlich Spaß macht. Aber die Kollegin, die das mitgebracht hat, feiert das übelst, freut sich da groß, also die liebt dieses Spiel, spielt das rauf und runter, gewinnt auch irgendwie. Also ein pures Glücksspiel fast, ne? So, also es ist eine Beschäftigung. Und ich saß da, was freust du dich über irgendwie Sachen? Ich fühle mich, wir können auch nicht spielen. Das wäre für mich genauso viel Freude, ne? Gerade. Und aber sie hat da Spaß dran. Ob das jetzt objektiv ein gutes Spiel ist, boah, da kann man sich jetzt sehr drüber streiten. Aber solange eine Person damit Spaß hat, denke ich mir, gut, für sie ist das gerade ein schönes Spiel, ne? Dann kann sie gerne damit Spaß haben. Also aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja, für mich gibt es für mich, in meiner subjektiven Wahrnehmung gibt es für mich Spiele, wo ich sage, ich könnte sie objektiv als schlecht bezeichnen oder auch deklarieren oder irgendwie vielleicht argumentieren, warum sie nicht gut sind. Ne? Aber solange jemand daran Spaß hat und sagt, für mich das ist ein gutes Spiel, sollen sie mit glücklich werden.
Ich bekomme heute noch Ärger für meine Schrottwichtel-Folge. Wo ich ein Spiel nicht so gemocht habe. Ja. Höre ich mir jetzt im Freundeskreis noch.
Ich weiß auch noch, wie ich Spiele das erste Mal gespielt hatte, als man noch unbedarft war und die eigentlich sehr unterhaltsam cool fand. Und irgendwann merkst du, kippt diese Stimmung und merkst, nee, irgendwie macht mir dieses Spiel keinen Spaß mehr. Ich dachte eigentlich, das wäre cool, aber irgendwie transportiert es das nicht mehr. Ich hätte jetzt bessere Alternativen. Ja, kann man da jetzt sagen, ob das ein gutes oder schlechtes Spiel ist? Ich glaube, das hängt ja auch mit deinem eigenen Reifen ein bisschen ab unter der Erfahrung oder dem, wie, ob sich das vielleicht auch für dich ausgespielt hat.
Ja, mein Sohn kam jetzt vor kurzem an. Er hat in der Schule gehört, halt Monopoly, wo wir dabei wären. Und dann hat er gesagt, ob wir das mal spielen können. Und natürlich hat jeder Brettspieler auch Monopoly im Schrank. Habe ich natürlich noch ich von damals. Mehr. Ja, ich noch ein ganz altes. Und dann habe ich das ausgepackt und dann hat er das gespielt mit uns und dann nach, zwei Stunden hat er gesagt, ob wir vielleicht irgendwann mal aufhören könnten, das Spiel zu spielen. Sehr gut. Es ist doch sehr langweilig. Also aus dem Grund, ja.
Das ist aber eine wichtige Erfahrung.
Ja,
das ist eine sehr, sehr wichtige Erfahrung.
Da weiß ich, dass ich es jetzt nicht wieder auspacken muss.
Ja, sehr gut. Nichtsdestotrotz wird es im Schrank stehen bleiben.
Ja, wahrscheinlich.
Hast du denn eine Monopoly-Fassung in deinem Schrank, Christoph?
Ich hatte mal die Star Wars-Edition.
Ja, die hatte ich auch.
Ja, weil wir Star Wars-Fans waren und meine Eltern nicht besser wussten, was sie uns da dann für kaufen können. Also wurde es Monopoly Star Wars. Die liegt, glaube ich, bei meinen Eltern noch irgendwo in irgendeiner Kiste, oder? Nee, ich glaube das auch nicht mehr. Ich habe keine Version zu Hause.
Hast du denn eine, Phil, gleich mal zurückgegeben? Eine? Jetzt kommt's.
Nee, irgendwo muss ich eine haben, ja. Habe ich und wenn es eine Junior-Version ist. Genau. Aber wie sieht's denn mit Monopoly, sondern mit Mensch ärgere dich nicht aus?
Boah, ist die gleiche Kategorie. Also Siedler von Catan spiele ich gerne. Das haben wir auch noch vor ein paar Jahren mal im Café gespielt. So, jeder kann die Regeln drauf los. Da würde ich sagen, es ist zu Recht so ein wichtiges Spiel für die Welt gewesen, für uns, für die Brettspielwelt. Und ist auch immer noch ein Spiel, was berechtigterweise sehr populär ist. Und andere Spiele, die haben sich überlebt, die ja, so ein bisschen aus der Zeit gefallen.
Ja, hätten wir jetzt hier Videokanal, dann könnte ich das große Spielemagazin in die Kamera halten.
Ja, die große Spielesammlung, ja, 100 genau. Spiele.
Die liegt hier genau links neben mir bei der Kinderabteilung. Also aus dem Grund, ja doch, wir haben die. Aber eine uralte.
Wobei ich das ja sehr faszinierend finde, weil das sind ja quasi doch die Urväter von vielen, vielen Spielen, auch von Mechaniken etc. Und das, wenn man das so ein bisschen sich wissenschaftlich anschaut, wo Brettspiele herkommen, wie die sich entwickelt haben, wie alt schon bestimmte Mechaniken sind, über 1000 Jahre alt. Das bis zu dem Punkt von heute mit ganz vielen verschiedenen Mechanismen etc., das ist halt schon auch eine Journey, die man durchaus mal durchlaufen kann und sich anschauen kann. Also Monopoly gehört da genauso dazu. Das muss man halt auch einmal gespielt haben, um einfach zu verstehen, okay, es gibt da Game Designs, die früher so gewählt worden sind, die heute so nicht mehr gewählt werden. Also, dass da auch eine Entwicklung stattgefunden hat.
Ja, es ist auch krass, was sich da entwickelt hat, auch in den letzten Jahren, wenn man sich da mal so ein bisschen beschäftigt und sich genau anguckt, wie so Spiele funktionieren und was dahinter steckt. Ja. Da ist auf jeden Fall was passiert.
Auf jeden Fall.
Cool. Ich glaube, jetzt müssen wir es doch beenden, ne? Sonst.
Nein, jetzt wird es wissenschaftlich, ja.
Jetzt wird es wissenschaftlich, ja.
Es kommt echt das dumme Gelaber, ja.
Nee. Sehr schön. Dann machen wir hier mal einen Cut. Dann darf ich doch ein bisschen Timekeeper spielen. Ich habe schon gedacht, ich habe komplett versagt. Man muss einfach die richtigen Fragen stellen, dann geht das schon.
Ach, ich spiele jetzt aber noch 10 Minuten Musik danach ein und dann geht das.
Nee, ich glaube, an der Stelle möchten wir uns bei dir bedanken, Christoph, dass du heute dabei warst, dass du uns einen Einblick gegeben hast in deinen YouTube-Kanal, in dein Prozedere, in deinen Prozess, wie du eben Content generierst und dass du auch ein paar Einblicke auch in dein privates Leben gegeben hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Es war großartig. Also vielen Dank für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ja. Und ich merke dadurch, ich muss das öfters machen. Also nicht, dass ich jetzt öfters mir bei anderen Leuten irgendwie einen Platz suche, aber weil ich habe doch manchmal das Bedürfnis, einfach nur dumm rumzulabern. Das hat heute extrem gut geklappt.
Ja, bist du immer herzlichst eingeladen. Also,
also das auf jeden Fall. Also.
Ich frage mich nur, ob ich mehr zu erzählen habe, ob jetzt alles gesagt ist. Ne? Also wenn man irgendwann immer den gleichen Kram erzählt, das ist dann nicht so geil. Ja,
wir machen einfach eine gespielt das nächste Mal. Also sprich, dann darf jeder 3 Spiele mitbringen und dann halt sagen, okay, wie fand es und
ja, oder wir machen doch die Star Wars Unlimited-Folge. Ja. Und gehen da ein bisschen mehr in die Tiefe.
Da habe ich mich gefragt, ob man da nicht so einen Community-Channel startet. Es gibt so ein paar einzelne Content-Creator auf Deutsch, die so jeder für sich so ein bisschen was machen, so 2, 3, glaube ich. Die amerikanischen sind ja vor allem die da führend sind. Also gut, das Thema ist auch wieder so speziell und nischig, ob man da nicht einfach so einen Community-Channel macht. Ich finde das in der Lokana-Welt der Lizardtan mit 2 anderen, finde ich immer sehr cool, wenn die zusammen einfach irgendwelche aktuellen Themen bequatschen. Sowas fehlt mir gerade in dieser Star Wars Unlimited-Welt. Vielleicht hört es ja jemand. Ich glaube nicht, dass die zufällig hier zuhören.
Ja, sowas könnte man starten, das stimmt. Dann könnte man immer so Webcam-Spielchen machen und so. Also, das finde ich. Ich wäre dabei. Also,
Webcam-Spielchen bei Brettgespräche.
Ja, dann sollten wir vielleicht die Fragerunde doch die schnelle Nummer nennen. Also so.
Oh, fuck. Oh, vor allem versuche ich gerade, meinen Star Wars Unlimited-Teil zu reduzieren durch drastische Maßnahmen. Jetzt fange ich an mit Ideen von, okay, was könnte man mehr tun?
Ja, auch ich kenne da schon ein paar Leute, die dabei wären. Also so gesehen. Ja. Nee, ja, klingt super. Ja, ich mische mich jetzt auch nicht mehr ein. Damit ich die Zeit nicht noch weiter hochtreibe.
Na, alles gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bedanke mich nochmal bei dir, Christoph. Gerne noch die letzten weise Worte gehen an dich.
Nee, falls du noch welche los. Tut das nicht, sonst erzähle ich wieder 10 Minuten was.
Also wir haben ja jetzt so 1,5 Stunden weise Worte dementsprechend. Vielen Dank, vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Ja, danke auch von mir. Dann bis dann. Tschö.
Tschüss.